What was the net effect of the Niantic project? We had crossed a threshold in which global security could be at risk. Decrypting the data was the mistake.
This is not psychosis or some cognitive break, but an actual takeover of the mind.
Much of the public sculpture found in our cities is based on design seeded in the human mind.
Certain places have an energy that not only attracts people, but attracts events.
The mission of 13 Magnus is to monitor the effects of mind hacking. Obviously, this will be done with the highest of security, to make sure that the ideas do not contaminate or threaten humanity.
This all leads to Niantic.
I know that many tools will be needed to fight this battle.
You just have to know where to look and know what you're seeing.
Portals emit exotic matter into our world, and that matter has certain effects on our world.
I started noticing that there were energy fields, anomalies on Earth all around me.
A few of them exhibit properties that are as yet unexplained.
I know that there are others out there.
What if they're already among us, but we don't realize it?
And I must be prepared to work with them or fight them. They are coming.
Something's wrong out there in the world. This doesn't feel like a scientific study.
The one hope lies in understanding what happened at Niantic.
Not all mysteries are solvable, but the joy comes in the pursuit.
Willkommen zu Liedkultur, Folge 27. Ich erinnere nochmal, Liedkultur hat nichts mit Liedern zu tun, sondern mit Lied, L-E-E-T oder 1337. Ja, heute hier der Lasse.
Ja.
Oder H-Quer.
Ja, der Lasse, der H-Quer war einfach nur, weil Lasse auf Twitter war echt schwierig zu bekommen. Da war ich einfach zu spät.
Auch nicht mit 2C?
Das ist dann irgendwann, glaube ich, erst später passiert. Ich weiß nicht, ob ich Twitter zuerst hatte oder erst Seabase-Mitglied war, weil Lasse ist ja Seabase-Member-Name eingeslankt. Ah, ja. Und Lasse mit 2S war natürlich auch wieder zu spät bei Ingris. Und
ja, das ist klar.
Ja.
Okay. Ja, es geht um Ingris. Ist schon verraten worden jetzt. Ingris. Ertüchtigung für Nerds habe ich dazu geschrieben, für Hacker. Ich hatte mich dann für Hacker statt für Nerds entschieden. Müssen wir auch gleich nochmal kommen, denn bei Ingress wird gehackt. Das ist aber eine neue Bedeutung für Hacken. Und Ertüchtigung, weil ich ja immer ein seltenes Wort in den Titel bringe, ist übrigens ganz praktisch auch für die Google-Suche. Das war gar nicht geplant, aber ist ein Google-Hack. Ertüchtigung für Hacker. Ingress, ja, wir müssen kurz erklären, was Ingress ist und dann erklären wir, wer Lasse ist. Erstmal Ingress, jo. Lasse.
Ingress ist ein lustiges Spiel. Ich habe es irgendwie so, ich nenne es einfach Reverse Geocaching.
Na, eigentlich weil, können wir das Schnitzeljagd nennen, glaube ich.
Ja, weil man.
Das ist, glaube ich, eine Schnitzeljagd.
Man rennt durch die reale Welt, um an reale Orte zu kommen, die irgendwie virtuell da beschrieben sind. Und sobald man im realen Ort steht, macht man Dinge in der virtuellen Welt. Mhm. Und ja, und leider gibt es da so bei diesen ganzen Aktionen immer Zeitlimits, beziehungsweise ein Limit, wie oft man etwas pro Zeit machen kann. Und deshalb muss man sich bewegen.
Also es gibt Probleme mit Zeit und Raum, die spielen jetzt plötzlich eine Rolle, obwohl es virtuell ist. Aber wir werden es dann gleich auch noch näher erklären, obwohl das ja jetzt hier auch ein bisschen ins Detail gehen soll.
Wirklich so virtuell ist es ja nicht, das ist ja die erste Art von Überlagerung.
Ja, ist Überlagerung. Also es ist, wie nennt man das noch? Da gibt es noch so einen
Augmented. Namen. Augmented. Aber es ist noch nicht ganz augmented, weil dafür warten wir noch auf Google Glass alle.
Ja, genau. Augmented Reality, da ist es schon. Hoffentlich findet da jemand noch einen Link dazu, das dürfte aber nicht so schwer sein.
Ja, so Wikipedia oder so.
Wikipedia, genau. Bitte immer mit HTTPS, aber hinterher gehe ich sowieso nochmal mit meinen geballten Regex-Befehlen rüber und dann wird das alles angepasst. Ja, genau, also virtuell, augmented, also nicht so ganz virtuell. Genau, und so ein bisschen wie eine Schnitzeljagd, wobei die Schnitzel dann im virtuellen Raum verteilt werden. Und es gibt auch sowas wie Schnitzel auch umgekehrt, das passt auch gut. Diese XM braucht man ja. Die liegen ja überall rum.
Ja, also für die Leute, die es noch nicht spielen, man kann es mit Mana vergleichen. Also wenn ihr schon irgendwann mal ein Computerspiel gespielt habt. Mana ist das Zeug, was man braucht, um irgendwie tolle magische Dinge zu machen. Wenn man keine Mana mehr hat, dann steht man dumm da und muss wieder suchen gehen.
Mhm. Genau. Ja, es gibt eben Beschränkungen. Das ist halt das Interessante. Wir gehen ja noch so ein bisschen auf Spieltheorie ein und Gamification und so. Ist alles geplant, also keine Sorge. Es gibt hier eine ganze Reihe von Beschränkungen. Also es gibt diese Zeitbeschränkung, dass man halt an einem Portal immer nur einmal was machen kann und dann warten muss, bis das wieder abgekühlt hat. Dann gibt es die Beschränkung, dass man halt diese XMs braucht, um überhaupt was zu tun.
XM ohne S.
XM, genau.
Ja, genau. Ja, englisches XM. Wort.
Ja, genau.
Meta ist Plural, Dingen, oder?
Was?
Meta ist ja schon Plural.
Meta, ja, ist ein Kollektiv. Ja. XM-Flocken. Ja, man braucht XM, man braucht Materie. Genau. Warum das so heißt, können wir auch noch später erklären. Und es gibt noch mehr Beschränkungen. Was war denn noch? Die eigenen Mittel, die man hat. Das ist gerade mein Problem, weil ich vor kurzem ziemlich viel aufgebraucht habe. Das heißt also, man kann immer nur das tun, was man gerade hat. Wenn man halt keine Burster mehr hat auf dem entsprechenden Niveau, dann wird es schwierig.
Ja, und es gibt eine Informationsbeschränkung ganz stark, aber zumindest vom Spiel her, die wird aber dann von den Spielern jetzt schon ausgehebelt. Also es ist ja quasi ein Teamspiel, was man doch irgendwie ganz alleine spielt und man hat ja seine Spielkarte und man sieht niemals einen anderen Spieler auf dieser Spielkarte.
Genau.
Man stößt einfach zum Beispiel im realen Leben einfach in die Reihen. Oder ich glaube, vorgestern hatte ich auch an der Ecke, wo ich wusste, da ist einer von den Gegnern und dann stand da einer und guckte drauf auf sein Handy und dann fragte ich, ja, spielst du? Und dann so, nee, dann ist er rangegangen, hat telefoniert. Das war er nicht, er ist einfach nur aus der Kneipe gekommen zum Telefonieren.
Ah ja. Ja, also ansonsten, also bisher habe ich die immer gut erkannt. Also sowohl die Gegner wie die eigenen Leute, was man nicht immer gleich unterscheiden kann, wenn viele Leute am Start sind. Ja, also gut, dann sagen wir es jetzt auch gleich noch. Georg, hier schreibt der El Chico im Chat. Ingress ist doch eher Geocaching 2.0 mit der Erweiterung, dass man gegeneinander agiert, also schon im direkten Wettstreit steht. Naja, gegeneinander in zwei Parteien. Also man hat zwei Parteien, die Grünen und die Blauen. Also die Enlightened, so heißen die Grünen innerhalb des Spiels, und Blau sind eben die Resistance im Spiel, der Widerstand. Und dann gibt es da noch diese Kosenamen.
Ja.
Die Frösche sind grün und die Schlümpfe sind blau.
Mir hat jemand erzählt, wo das herkommt. Also Frösche muss wohl irgendwie so erfunden sein. Irgendjemand hat mir gesagt, im Quelltext, also gibt da Leute, die haben das Spiel einfach mal dekompiliert, im Quelltext ist da wohl Smurfs und Aliens oder irgendwie so. Also Smurf ist wohl schon Begriff im Quelltext. Muss jetzt auch nicht stimmen. Ich habe den Quelltext mir noch nicht direkt angeguckt.
Ja, den würde ich mir auch gerne noch angucken, beziehungsweise ich hätte jemanden gerne am Start, der den sich angucken kann, denn ich bin da nicht so der Experte. In welcher Sprache ist überhaupt programmiert?
Keine Ahnung. Ist das nicht eh alles Java?
Java, okay, kann sein.
Auf
wenn es jemand im Chat Android weiß, bitte sagen.
Ja, also ich kann dich da ja einfach mal auch einfach an jemanden vermitteln. Wir hatten ja schon, ich habe ja schon mal einen Vortrag drüber gehört.
Genau, deshalb habe ich dich eingeladen. Jetzt kommen wir mal zu dir, bevor wir weiter über das Spiel sprechen. Wer bist du?
Ja, ich bin Lasse, bin so irgendwie ein Berliner.
Naja,
bin da. Ich bin Berliner. Ja, das ist, das muss man jetzt genau erklären. Also, es gibt da diesen Bezirk in der Nähe von Berlin, das ist genau, Spandau. Der ist irgendwann mal eingemeindet worden.
Was die Spandauer auch geärgert hat, haben die das unterstützt, nicht Berlin,
Spandau? Ja, und dann ist ja in Berlin wohnen ja generell nur noch wenig Leute, die in Berlin geboren sind. Die meisten sind ja irgendwie zugezogen.
Richtig.
Und
zum Beispiel auch Spandau.
Und dieses auf den anderen Bevölkerungsschichten rumhacken und so ist ein großer Volkssport, der schon ein bisschen länger hinzugezogenen, weil damit können sie sich abgrenzen von den erst kürzlich hinzugezogenen.
Ja, irgendwann sind sie alle zugezogen. Das ist hier
nee, ich bin hier in Berlin geboren. Und ja, zwar, aber ich bin
Vorfahren. sind hierher gezogen?
Ich bin hier einen Kilometer oder so aufgewachsen. Ich habe da vorne im Tiergarten Fahrradfahren gelernt und irgendwann schon mal später nach Spandau rausgezogen. Und alle also die Leute, die drauf rum waren, meckern, ich bin ja gar kein Berliner, das sind alles nur die später Zugezogenen, die jetzt irgendwie wegen der Uni oder sonst sowas im Innenstadtring wohnen, die Mieten hochtreiben und mir dann erzählen, dass ich kein Berliner bin.
Ja.
Ja, ach, das zieht sich auch durchs ganze Spiel, so diese kleinen Neckigkeiten.
Wir wollen doch beim Spiel bleiben.
Genau, da kommen wir ja auch noch hin. Weil so.
Also man sieht, Berliner zu sein ist schwer.
Ja, das ist total schwer, aber Berliner zu sein ist auch total toll. Also Berlin ist großartig.
Ja, das hat auch beim Zweifel. Auch die Zugezogenen bezweifeln das nicht.
Ja, aber auch beim Ingress-Spielen. Also wir haben Touristen, die kommen aus anderen Ländern, sind die nach Berlin gekommen, um hier zu spielen.
Mhm. Das merkt man. Manchmal sind die Kommentare und Eintragungen in Kyrillisch.
Ja, am das...
Breitscheidplatz gibt es sowas.
Da muss man halt auch aufpassen. Manchmal reicht man mit seinem 20-Kilometer-Ding halt auch mal ein bisschen weiter zur Seite. So, man kann ja nicht eng abgrenzen. Du meinst jetzt, was im Ingame-Chat läuft, oder?
Nee, die Portalnamen.
Ach, die Portalnamen in Kyrillisch? Okay, ja. Das habe ich noch nicht gesehen.
Das ist am Breitscheidplatz mir mal aufgefallen. Da gibt es wenigstens einen.
Es gibt auch lustige Portalnamen, da können wir ja danach
drauf kommen. Ja, kommen wir auch noch drauf.
Genau. Ja.
Also hier sagt jemand, also bei mir in der Regel sind alle freundlich und höflich, egal ob Schlumpf oder Frosch. Na, das versteht sich von selbst. Also um es gleich klar zu machen, bei der Vorstellung, also Nasse ist Schlumpf und ich bin Frosch. Und wir haben extra diese Konstellation gewählt, damit jetzt nicht die Zuhörer sagen, oh, was für eine blöde Folge, nur die eine Partei spricht. Also ich habe hier versucht, dass jeder was hat zum sich identifizieren.
Und bei dem freundlich müssen wir natürlich auch sagen, Berliner Freundlichkeit ist auch ein bisschen was anderes, aber da kommen wir jetzt mit den Anekdoten zu weit weg.
Ja.
Also genau. Berliner ist auch freundlich, wenn andere Leute denken, der ist ein bisschen unfreundlich.
Genau. Ja, zurück zum Spiel. Hier heißt es, bei uns gibt es auch immer einen in jeder Fraktion, der es zu ernst nimmt. Naja, ich glaube nicht. Also es ist ja wirklich ein Spiel.
Und
das
kann ich mir nicht vorstellen. Doch, die gibt's.
Ja?
Also ich will jetzt nicht irgendwie auf einzelne Namen rumreiten oder jetzt sagen, aus welcher Ecke, aber da gibt es immer so ein paar Leute, die laufen dann auch einfach komplett an einem vorbei und grüßen einen nicht irgendwie wirklich oder so und laufen hinter einem her, machen alles wieder kaputt und gehen dann wieder weg oder so. Und
Das ist auch mir schon mal passiert, dass ich nicht gleich reagiert habe, weil
das ist Personen, wo dann halt alle Leute sagen, das ist immer so und der kommt nur und macht kaputt und macht halt irgendwie so, hat halt als Spielziel Gegner fertig machen. Aber damit muss man halt leben. Ja. Es gibt ja noch genug andere, geht mal einfach in eine andere Ecke zum Spielen.
Genau. Also es ist schon ein Spiel, das muss man halt mal sehen. Und wie ihr jetzt auch schon gemerkt habt, falls ihr das noch nicht spielt, man teilt sich ein in zwei, man muss sich am Anfang entscheiden, ob man sich dem Widerstand anschließt oder den Erleuchteten anschließt. Und dann ist man halt entweder eben bei den Schlümpfen oder bei den Fröschen. Und da bleibt man dann auch in der Regel.
Ja. Hört eigentlich irgendjemand zu, der noch keinen Account hat? Also es ist ja ein Invite-Only-Spiel. Mir ist da gerade eingefallen, ich habe ja noch irgendwie so zwei Invites oder so rumfliegen. Also wenn jetzt irgendjemand Lust hat, das wirklich zu spielen und ein Android-Telefon, der kann mich ja einfach mal kurz hier, mach doch mal diesen, ich bin ja auch im Chat da und diesen
also lasse mit
Query. CC.
Ja, jetzt aber nicht nur mit den Leuten im Chat unterhalten, weil wir später noch Leute hören, die da nichts machen können.
Ja, aber...
Also die meisten hören diese Podcasts nicht online. Deshalb
ja, aber ich kann ja jetzt gar nicht mal... Also ich kann natürlich jetzt... ich habe ja keinen Code mehr. Ich kann jetzt nur einen inviten, weil einen Code hätte ich einfach durchsagen können. Und der Erste, der ihn nimmt, kriegt ihn dann. Habe ich aber nicht mehr. Ich glaube, ich habe nur Invites.
Das ist natürlich dann schlecht, ja.
Ja, also genau. Ich habe doch, da meldet sich jemand. Herzlichen Glückwunsch. Dann lade ich mal nebenher jemand ins Spiel ein und wir reden einfach weiter.
Ja, wir reden einfach weiter. Also jetzt nochmal vielleicht kurz zur Struktur dieser Folge. Also wir wollen natürlich zu Anfang ein bisschen grundsätzliche Sachen geben, Informationen geben, für die auch, die das Spiel noch nicht kennen, damit sie wissen, worum es geht. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Wir wollen dann aber auch noch wirklich in die Details gehen. Also auch für die Leute, die sich schon gut auskennen, soll es dann später interessant werden im Verlauf der Sendung. Und da gehen wir halt ein bisschen auf die Hintergrundstory ein des Spiels. Da kann man dann auch noch was dazu sagen. Dann gehen wir noch, machen wir noch die Metadiskussion, ist Google böse und so. Soll natürlich auch vorkommen. Und ja, Spielstrategien und so kann man auch noch drauf eingehen und ja, was auch immer, was uns dann noch einfällt am Ende. Also so ist jedenfalls die Grobstrukturierung, wie ich mir das hier gedacht habe. Ja, also wir haben schon geklärt im Großen und Ganzen, wie es funktioniert. Man meldet sich also an. Es gibt eine Ingress-App für Android. Wie gesagt, Apple-Spieler sind jetzt ein bisschen außen vor.
Aber ich hörte, es
ja, gibt... Ja, ist in Planung. Es gibt einen, der da...
Ist, ja, also ich habe von einer Seite irgendwo gehört, dass Niantic auch mal überlegt, da eine iPhone-App zu schreiben, aber wahrscheinlich sind die Spieler schneller, indem sie die Android-App hacken, also da jetzt nicht das ins Spiel hacken, sondern das richtig Computer-Hacken hacken und einfach mal eine iPhone-App bauen. Mal gucken, wie das wird.
Ja, bin ich auch gespannt. Also iPhone-App wäre nicht schlecht.
Aber das ist dann bestimmt nur für gejailbreakte, oder?
Möglicherweise, also wenn das so eine gehackte ist. Obwohl, man weiß nicht. Also Apple ist jetzt zwar nicht so der große Freund von solchen Google-Sachen, aber ich glaube, dass Apple schon ein großes Interesse hätte, das Spiel da auch unter Apple zu haben. Weil es doch auch doch eine ziemlich große Nutzerbasis hat. Sollen ja, also Google plant ja angeblich bis zu 1 Milliarde Spieler zu haben. Weiß man eigentlich, wie viele es im Augenblick sind?
Weiß ich nicht.
Tja.
Keine Ahnung. Irgendwie in einem der letzten Reports hatten sie, glaube ich, mal eine Zahl genannt, aber das ist halt der Report von der Firma, die das Spiel vermarktet. Das ist genauso, als wenn man die Polizei fragt, wie viele Leute auf einer Demo waren.
Ja, Moment, das ist ja noch schwieriger. Also jetzt, ich wollte zwar etwas später erst auf diese Story eingehen, das ist ja nochmal eine extra Ebene. Also das, was du in den Reports liest, ist ja jetzt nicht die Meinung von der Firma, die das Spiel macht, sondern von, also Niantic Labs wird ja immer genannt. Das ist ja die Firma, die das macht bei Google, also eine Google-Untergruppe. Und dann gibt es halt im Spiel nochmal Niantic Labs. Also das heißt dann Niantic 2. Also Niantic hat viele Bedeutungen. Also Niantic 2. Und das ist halt die Information, die zur Story im Spiel gehört. Das ist nicht die Wirklichkeit.
Ja, was heißt nicht die Wirklichkeit? Soweit ich weiß, taucht der eine Niantic Mitarbeiter von der Google-Tochter jetzt auch im Spiel als Niantic Mitarbeiter auf, oder?
Ja.
Also irgendwie so richtig trennen ist da nicht
mehr. Aber es gibt da, also es gibt so eine Vermischung zwischen Realität und Nicht-Realität. Deshalb eben das Konzept Augmented Reality, das gilt auch nochmal sozusagen auf der Ebene der Narration. Also das ist auch nochmal eine interessante Geschichte. Kommen wir auch gleich nochmal drauf mit dem Getränkehersteller und so, da gibt es also noch einiges zu sagen. Also Niantic Labs gibt es halt in verschiedener Bedeutung. Also einmal die Gruppe, die das Spiel programmiert und administriert, und dann gibt es die Einheit nochmal im Spiel selbst als fiktionale Einheit. Ja.
Ja, was war nochmal auf deiner Struktur jetzt, so die nächsten zwei Struktur Punkte?
Sind wir eigentlich immer noch bei dem Punkt, das Spiel zu erklären, mit den Portalen, Resonatoren,
Burstern. Also jetzt erstmal so, wie spielt sich das Spiel für den Agenten, der das in der Hand hat? Die
Spieler nennen sich Agenten.
Ja, die nennen sich ja nicht nur Agenten, sondern es sind auch Agenten, weil
wieder in der Hand.
Es gibt eine Scanner-App, Das ist dann ein Programm, was man sich auf sein Smartphone laden kann, mit dem man diese die Umgebung um sich herum halt scannen kann und diese in der realen Welt vorhandenen Energieformen halt auf seinem Handy sichtbar machen kann. Mhm. Weil wir das ja noch nicht so sehen, ohne diese Scanner-App. Und
Google-Brille.
Da diese Scanner-App hat dann hat ein schönes Tutorial am Anfang, was einen so ein bisschen in das Spiel einführt. Und dann wird man halt rekrutiert als Agent für das Gute. Und ich weiß nicht, ob es immer ist, weil vielleicht ist auch, bei mir war es so, dass ich halt erst, ich werde halt von der Resistance rekrutiert, weil das sind die, die halt diese Scanner-App gemacht haben. Und dann kam eine Botschaft rein von jemandem von den Erleuchteten, der sagte, hier die Wirklichkeit ist eigentlich, wir sind die Guten. Und werd mal lieber erleuchtet, komm mal zu uns. Also man muss sich dann am Anfang entscheiden, für welche gute Seite man kämpft, weil ja jede Seite von sich behauptet, sie ist die gute.
Ja, da muss man sich dann entscheiden, genau.
Meistens hat man keine Ahnung, wofür man sich entscheiden soll. Und aktuell ist es, weiß man es halt auch noch nicht wirklich. Das ist dann, ja, also ich sage den Leuten eigentlich immer, entscheidet euch für die Seite, die mehr Spielspaß macht. Und das ist A, bisschen die Underdogs. Also wenn man einfach die dominierende Fraktion ist, dann macht's einfach, hat man nicht so viele Möglichkeiten.
Das hängt und ja davon ab, wer die dominierende Fraktion ist.
Genau, das schwankt ja immer ein bisschen und dann so. Und andererseits natürlich auch ein bisschen auf seinen Freundeskreis achten. Er hatte genau eine Person, die war sich auch ja ein bisschen überlegen, hatte den Key dann von jemandem bekommen und der halt mit Motorrad unterwegs ist und sie fährt halt auch selber mit Motorrad und dann war ganz klar, nimm auf jeden Fall die gleiche Fraktion, dann könnt ihr zusammen mit dem Motorrad fahren und irgendwelche Dinge machen, das macht halt Spaß, weil das Spiel spielt man ja zusammen. Mhm. Also wenn man eh schon irgendwie ein, zwei Leute hat, mit denen man öfter mal umherzieht, dann lohnt es sich schon, mit die gleiche Fraktion zu wählen. Andererseits macht es natürlich auch Spaß, so irgendwie ein bisschen gegen die Leute gegenzuarbeiten. Genau. Ne? Man kennt sich ja.
Ja, genau. Also ich habe mich, das war ja auch ein Grund, warum ich mich für die Enlightened entschieden habe. Also ich habe ja auf dem Easter Hack angefangen und dann ist natürlich klar, man kriegt von jemandem den Invite. Der gehört wahrscheinlich einer Fraktion an, da ist man schon so ein bisschen festgelegt, weil man den ja auch nicht enttäuschen will. Und dann kam eben dazu, alle Leute aus dem Bamberger Hackerspace, die da um mich herum saßen, waren bei der Resistance. Und da habe ich gedacht, ist doch blöd, wenn wir jetzt alle in einer Gruppe sind. Und das war natürlich auch ein weiterer Grund, warum ich mich dann den Erleuchteten angeschlossen habe. Und ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung, weil sich das wirklich jetzt, es gab natürlich dann auch noch einen Erleuchteten im Hackerspace, aber wir sind jetzt gut aufgeteilt. Also der Hackerspace ist jetzt so halbe-halbe. Das ist eigentlich eine gute Sache. Wenn sie alle zu einer Gruppe gehören würden, wird es irgendwie nicht so viel Spaß machen.
Ja, nur, wobei es geht auch, wenn alle zu einer Gruppe gehören, aber es genug irgendwie andere Gruppen in der Umgebung gibt, von ja, der anderen Seite.
Wo aber ist es denn so, dass alle zu einer Gruppe gehören? In der Seabase gibt es doch auch, zwei Fraktionen.
Na, also die Seabase ist schon hauptsächlich Resistance.
Aha.
Das merkt man daran, dass das Seabase-Portal immer blau ist.
Ah ja.
Außer dann kommen wir mal wieder welche vorbei, machen es kaputt und dann ist es danach wieder blau. Aber ich weiß ja nicht, wie viele Leute da in Bamberg da spielen und dann die auch direkt in der Umgebung von dem Hackerspace und da macht es vielleicht schon Sinn, sich aufzuteilen.
In Bamberg ist alles in der Umgebung des Hackerspace. Das ist eine Kleinstadt.
Ja, das erinnerte mich, wie mir mein Bruder Greifswald beschrieben hat. Das ist alles eine O2 Homezone. Dann das war eine sehr schöne Beschreibung einer kleinen Stadt.
Ja, so ist es in Bamberg nicht ganz. Da gibt es dummerweise zwei Homezones. Und die, wenn ich im Backspace bin, bin ich nicht mehr in meiner Homezone.
Ah.
Sehr unangenehm. Okay,
aber kommen wir nochmal direkt zum Spiel zurück. Also man hat diese Scanner-App vor sich und damit kann man die Portale finden. Portale sind überall in der Welt verteilt, so dass Punkte, an denen sich Energie kanalisiert, Das sind hauptsächlich so Statuen, Kunstwerke und also so sollte es zumindest sein. Es gibt dann auch immer wieder andere Portale, die sind irgendwie komischer, versteht man nicht, warum da ein Portal ist. Die Idee dahinter ist, dass die Menschheit so von den Shapern eh schon ein bisschen beeinflusst wurde und die haben uns beim Bau dieser Sachen irgendwie wurden wir mal beeinflusst und hat die dann halt irgendwie so aufgebaut, dass irgendwie die Energie resoniert oder sonst so. Es ist halt alles noch nicht so ganz klar. Da gibt es halt diese Portale, die stehen da rum. So ein Portal kann man jetzt die Energie, die da rauskommt, die kann man irgendwie so vernünftig bündeln, indem man die Energie in Resonatoren sammelt und dieses Portal mit Resonatoren bestückt. Da kann man 8 Resonatoren an so ein Portal packen, die 8 Himmelsrichtungen, also mit den Zwischenrichtungen natürlich. Und wenn man dann so ein Portal mit einem Resonator seiner eigenen Fraktion besetzt hat, dann gehört das Portal quasi der eigenen Fraktion. Und das kann man dann halt schick mit 8 Resonatoren besetzen. Und sobald man das mit 8 Resonatoren besetzen hat, kann man die Portale linken. Ein Link ist eine Energieverbindung zwischen 2 vollbesetzten Portalen. Und wenn man dann mit 3 Links ein Dreieck gebaut hat, dann wird darunter entsteht ein Feld. Und in diesem Feld werden die drunter liegenden Menschen quasi kontrolliert und das heißt dann einfach, man hat jetzt ein Feld mit irgendwie so und so vielen Mind-Units. Ja, darum geht es eigentlich, dass nämlich die Erleuchteten sagen, die Zukunft liegt irgendwie im Fortschritt und XM muss für alle irgendwie gebracht werden, an alle Menschen und wir müssen ein großes Kontrollfeld über alle denkenden Wesen spannen, dass sie halt positiv beeinflusst werden. Und die Resistance sagt, ja, man kann da beeinflussen, aber das ist halt kein Fortschritt, wenn man die eigenen Gedanken, also die vollständige Kontrolle über die eigenen Gedanken abgibt an eine fremde Macht. Das ist ja eine Unterwerfung, Unterdrückung, also man gibt seine Menschlichkeit auf und das muss bekämpft werden und sie wollen halt ihrerseits die Gedankenkontrolle auf die Menschen ausüben, um halt die Menschen dazu zu bringen, dieser fremden Macht, den Shapern halt zu widerstehen.
Aber ist das nicht dann ein ganz schwerer Fall von Realitätsverzerrung? Ich meine, die Resistance will doch auch Felder bauen mit Mind Control und Mind Units. Und das ist doch dann genau das, was sie eigentlich verhindern will. Also,
Nee, sie, ich mache ja gerade einen kleinen Wasserschaden bei Maha, aber es ist ja gerade gewöhnt.
Ich bin das gewöhnt, ja.
Nee, eben nicht, weil was möchten die Enlightened wollen ja nicht, dass sie die Gedankenkontrolle auf die Leute drüber einwirken. Also Maha gehört halt so einer komischen Fraktion an, die für eine fremde Macht Gedankenkontrolle machen. Das heißt, sie sorgen dafür, dass alle Menschen irgendwie von einer fremden Macht kontrolliert werden. Sie selber werden natürlich eh schon davon kontrolliert und genau das versuchen wir als Resistance zu verhindern, dass noch mehr Leute ja, irgendwie wie der Maha hier Gehirn gewaschen werden und denken, dass es sinnvoll ist, da irgendwie den Shapern Gedankenkontrolle zu überlassen.
Ja, ja.
Aber und ich glaube, da müssen wir gleich nochmal zukommen.
Ja, gut. Dann, also wir sind da schon jetzt bei der Story.
Also jetzt, das war jetzt erstmal Spielziel, worum geht's?
Spielziel, ja,
genau. Und wie Felder. Macht man's denn? Man steckt die Resonatoren, 8 Stück. Das Spiel hat halt Level. Also alle Items gibt's quasi in Leveln von 1 bis 8.
Mhm.
Man kann als Spieler nur die Items benutzen, die seiner Levelstufe entsprechen. Also ich bin mittlerweile Level 8 Spieler, kann damit alle Items benutzen. Maha ist noch Level 7 Spieler, das heißt, er kann die Level 8 Items noch nicht benutzen. Aufsteigen tut man, indem man Dinge tut, dafür Aktionspunkte bekommt. Das ist dann auch, da da kommen Spieler immer durcheinander, weil das ist quasi die XP von anderen Spielen und damit levelt man halt auf. Und ja, und ich habe ja schon gesagt, alle Items gibt es in Leveln, also in verschiedenen Stärken. Und man muss halt in diese Items rankommen. Und die Items kommt man ran, indem man Portale hackt.
Jetzt sind wir beim Hacken, genau.
Genau, also jetzt man das
denkt schön. Denkt man, das klingt, ist was ganz Schwieriges mit dem Hacken, aber es geht ganz einfach bei Ingress. Da muss man sich nur in die Nähe des Portals begeben und auf den Knopf Hack in der Scanner-App drücken und dann passiert was.
Genau, und dann kriegt man irgendwelche Items mit irgendwie einer Wahrscheinlichkeit und je höher das Portal ist und je höher man selber ist, desto mehr Items kriegt man. Da kommen wir nämlich noch zur Portalhöhe. Das ist mathematisch ganz einfach. Man bildet einfach den Durchschnitt aus den Leveln der Resonatoren, rundet das ab und das ist jetzt die Portalstufe. Wenn wir uns jetzt den, warte mal, wo ist denn jetzt das Portal direkt hier um die Ecke? Wenn wir jetzt ein Portal hier in der Nähe direkt von Maha angucken, das heißt Man with Beard Mural, das ist ein Level 6 Portal, weil dort irgendwie Resonatoren drinstecken im Wert von 8, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 5. Also ist es schon stärker als Level 6 im Durchschnitt, aber abgerundet seit Level 6.
Aber mir ja keiner hilft.
Ja, der arme Maha.
Ja.
Da hat. Also das,
keiner spielt mit mir.
Da ist ein Achter drin und du kannst keine Achter setzen. Ja, ja, also ja, da, dem schon, wird schon geholfen. Schon. Also Schöneberg ist hier eh irgendwie eine Seuche. Das ist überrannt von den Verblendeten, aber da kommen wir danach noch zu. Da sind die Resonatoren, da gehört einem das Portal, aber man will ja auch irgendwie. Man muss es ja auch wegkriegen, das von einem Gegner. Und dafür gibt es Waffen. Die heißen XMP. Ich vergesse immer wieder, wofür das steht. Weißt du das gerade, Maha?
XMP. Ja, ich wusste es. Hab ich wieder vergessen.
Ich frage mal Google. Da steht da auch nicht.
Doch, ich wusste
woanders es. Woanders in Google steht's.
Der Chat weiß es bestimmt schon.
Genau, der Chat weiß es. Was sagt denn der Chat?
Ja, ist gar nichts im Moment.
Ja, die sind einfach mal buff.
Naja, XMP,
na. Ja, das ist schon. Also die heißen XMP Burst, da ist der genaue Name. Herauszufinden, was XMP heißt, ist die Hausaufgabe dann. Oder irgendjemand postet es einfach in den Chat. Und die Burster funktionieren. Die feuert man von seiner aktuellen Position. Haben wir eigentlich erwähnt, dass das Spiel so sehr stark an GPS ist und man, ja, wir haben vorher gesagt, man muss in der realen Welt irgendwo hinlaufen.
Genau, also man, GPS braucht man.
Genau.
Muss man einschalten und.
Achso, genau, wie sieht denn die Karte aus? Man hat da auf dem Scanner-App so eine, die Google-Map vor sich und zwar eine unbeschriftete, also keine Straßennamen, sonst nichts. Und da steht man dann irgendwo und sieht halt auch nur die Portale. Und an dem Ort, wo man steht, wenn man jetzt so einen Burster abfeuert, wird der Burster abgefeuert und der hat dann so ein Area of Effect, das heißt, da wo man steht, ist er ganz stark und schwächt dann so ab. Mhm. Irgendwie, was weiß, also kleine Burster machen irgendwie so 20, 30 Meter und irgendwie die großen schaffen teilweise auf über 100 Meter oder so noch Sachen zu beschädigen, aber am Rand halt immer schwächer. Ja. Und da muss man sich jetzt auf die Resonatoren stellen und kann die dann kaputt machen. Wenn man beim Portal das runterschießt, dass es nur noch zwei Resonatoren hat, fallen alle Links und Felder weg. Das heißt, damit kann man die ganze Mind-Control wieder wegnehmen und wenn man alle Resonatoren weggeschossen hat, ist das Portal neutral und dann kann man es wieder neu deployen. Ja, und so läuft das Spiel.
Eigentlich ziemlich einfach.
Genau, das begrenzend sind jetzt halt die Items, die man hat. Die muss man halt durchs Hacken bekommen. Dann die XM, also seine Mana-Energie. Die verliert man hauptsächlich, also beim Hacken verliert man was, recht stark beim Hacken des gegnerischen Portals. Und beim Angreifen, wenn man mit Burstern schießt, weil dann die gegnerischen Portale sich wehren und einem quasi so zappen. Mhm. Das läuft darauf hinaus, dass wenn jetzt irgendwie ein so ein mittelstarker Spieler sich in ein Feld stellt von mehreren hochleveligen gegnerischen Portalen, der kann dann ein oder zweimal schießen, beschädigt die so mit 20%, hat dann keine Energie mehr und darf irgendwo wieder was suchen gehen. Also ist es auch nicht immer so einfach.
Ja, aber es gibt da diese Beschränkungen, das ist halt
genau, das ist die Beschränkung. Gesagt. Und dann kommen wir jetzt noch auf die wichtigste Beschränkung, das ist die Hackbeschränkung. Man kann ein Portal nur alle 5 Minuten einmal hacken. Und nach 4-mal Hacken ist es für 4 Stunden zählend vom ersten Hack, wenn ich genau, kann man es dann nicht mehr weiter hacken. Das ist eine Beschränkung, die gilt nur für die einzelne Person an sich. Und das sorgt halt dafür, dass man sich halt bewegen muss. Ja, das war jetzt eigentlich so das Spiel. Ach so, genau.
Zum Exotic Matter Pulse, sagt
er. Ah, heißt XMP. Pulswaffe, ja, das klingt auch gut. Dann noch die. Noch auf ein Item möchte ich nur ganz kurz eingehen, das sind die Keys mit recht geringerer Wahrscheinlichkeit, ich weiß nicht, wo es gerade liegt, 1 zu 20 oder irgendwie, verändert sich immer so ein bisschen, bekommt man ein Key zu einem Portal. Man kann Portale nämlich nur linken, wenn man auf einem Portal steht, von dem man loslinken möchte und den Key von dem anderen Portal hat. Achso, und das habe ich vergessen zu erwähnen, Links dürfen sich nicht überkreuzen.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Links dürfen nicht mal mit den Fremden, also das ist
genau und Fremde. Und innerhalb eines Feldes kann man auch keine Links setzen. Mhm. Also wenn irgendjemand ein großes Feld über Berlin baut, dann maulen alle wieder, weil sie nicht mehr linken können.
Tja, das ist dann Pech.
Muss ja
man sehen, dass man das wegbekommt.
Aber große Felder bauen wir eigentlich nicht mehr, weil da gibt es dann noch Probleme, die bleiben dann bestehen, wenn sie runter sind. Das läuft dann unter dem Punkt, es ist ein Google-Produkt und Google-Produkte sind einfach Beta.
Ja.
Genau, und die Keys und was man noch mit dem Key machen kann, man kann Portale wieder aufladen, also mit Energie. Das kostet sehr viel Energie. Also man kriegt so ein großes Portal alleine nicht komplett aufgeladen und verliert dann seine komplette Energie. Aber manchmal hilft es schon, konzentriert irgendwie ein Portal zu verteidigen. Meistens bringt es nichts. Aber man kann auch immer mal so auf Portale gucken, wie sieht es denn aus?
Ja, also man kann sich die Verteilung von Portalen anschauen auf einer Karte www.ingress.com/intel.
Ja. Achtung, nur wenn man das Spiel bereits hat und einen aktivierten Account hat.
Genau, das noch dazu, ja klar. Stimmt, das kann nicht jeder. Das habe ich völlig übersehen. Du hast völlig recht, das kann nicht jeder. Und da kann man dann kriegt man halt eine Karte mit den Portalen. Ja.
So, ich gucke mal kurz, was mir mein Chat gerade erzählt. Ein paar Leute hören ja auch zu, von unseren hohen Resistance-Spielern. Oh, ein lustiges Angebot. Wer zu Resistance kommen will, kriegt dafür einen Invite. Wir sind erstmal noch neutral.
Ja, das will ich doch hoffen. erstmal.
ja.
Also neutral waren wir jetzt die ganze Zeit schon nicht. Wir haben uns ja hier schon gestritten über die
richtige Ideologie. Ja, streiten auf hohem Niveau.
Ja.
Ich gucke einfach nochmal in den Chat rein, wenn noch irgendjemand Fragen zum Spiel hat, soll er sie einfach mal stellen.
Genau, und also wir würden es gibt dann auch einen öffentlichen Chat, ne? Also 1337 Kultur, also für die, die live hören.
Ja, und damit haben wir eigentlich erstmal das Spiel
Ich glaube, das Spiel haben wir ganz gut erklärt. Also wenn jetzt noch Fragen direkt zum Spiel sind aus dem Chat, dann würden wir das noch vertiefen. Ansonsten können wir eigentlich auf den nächsten Punkt eingehen, das ist die Background-Story.
Ja, Background-Story ist sehr interessant. Also erstmal, es gibt recht wenige Leute, gerade auch von den Leuten, die es spielen, die Story wirklich, die sich wirklich viel damit beschäftigt haben. Es gibt recht viele Leute, die Story irgendwie so halb vom Hören sagen und so grob kennen. Und es gibt auch manche Leute, die wissen gar nicht, worum es geht.
Mhm.
Die spielen einfach nur. Ja, also wir haben ja schon von Niantic geredet. Das ist, also alles kommt irgendwie aus der Schweiz. Am CERN wurde diese exotische Materie entdeckt.
Also wir erst nochmal Warnung, das ist jetzt die Story im Spiel. Nicht, dass jemand glaubt, dass das wirklich so ist.
Ja, ach, wissen wir ja nicht genau.
Ja,
ne?
Ja.
Also ich renne ja durch die Wirklichkeit mit dem Ding. Also
okay.
Wurde halt diese exotische Materie entdeckt und da wird irgendwie dran geforscht und es ist dann, also es war ganz nebulös und es gibt über eine andere sehr tolle Seite, die kann man übrigens auch sehen, wenn man nicht in dem Spiel ist. Die sollte sich jeder mal angucken, ist dieses nianticproject.com.
Mhm.
Das ist die zweite Seite. Achso, wer übrigens noch ein mitspielen möchte, sowohl auf ingress.com als auch auf nianticproject.com kann man so ein Sign-up machen und dann ist man in so einer Warteschlange und das kann dann ein paar Tage dauern. Meistens dauert so 1, 2, 3 Wochen oder so und dann kriegt man auch einen Zugang zum Spiel. Das ist aber, über die Zukunft können wir da keine Prognosen machen. Das hängt halt wahrscheinlich von den Serverkapazitäten ab. Aber das ist so auch ein sehr guter Weg, um zum Spiel zu kommen. Ja, da kann man nämlich, wenn man auf dieser Story ist, das ist halt die Investigation, auf dieser Webseite, das ist die Investigation-Seite, da kann man, da gibt es jeden Monat eine neue, quasi so einen neuen kleinen Story-Arc. Das beginnt alles im November 2012, also letzten November. Das ist noch alles ein bisschen, wenn man sich da mal so drauf guckt, da sind Bilder, da sind Videos, die man sich angucken kann. So, da ist so groß die Frage dahinter, so, what is the Niantic Project? Da sind dann so ein paar Sachen irgendwie an die Welt gekommen und so. Und jeden Tag, jeden Tag kommt da irgendwie so eins, kommt da immer so ein, zwei Sachen mehr und die Story entwickelt sich immer so ein bisschen mehr und es macht da richtig Spaß, irgendwie hinterzuklemmen.
Ja.
Und ich glaube, das war auch das, was Maha auf meinem Vortrag auf dem Easter Hack so fasziniert hat, oder?
Ja, das fand ich sehr faszinierend. Da werde ich jetzt auch noch was dazu schreiben. Ich kann es ja schon mal ankündigen. Ich hoffe, dass ich das dann auch noch verlinken kann. Vielleicht schaffe ich es noch bevor dieser Podcast online geht. Ich habe einen Kollegen, der beschäftigt sich mit Literaturvermittlung. Also wie bringt man Literatur unter die Leute? Also wie fangen die wieder an zu lesen? Und wie beschäftigen sich die mit Literatur? Und es gibt da sehr moderne, der steht auf sehr moderne Ansätze und so. Also falls das jemand interessiert, kann man in Bamberg studieren, Literaturvermittlung. Aber der hat natürlich keine Ahnung von Ingress. Und ich finde, das ist ein Aspekt von Ingress ist tatsächlich Literaturvermittlung. Denn es wird eine Geschichte erzählt, wie man das in der Literatur macht. Und Leute, die sonst vielleicht nicht lesen würden, machen aber sozusagen mit bei der ganzen Sache und sind also mittendrin in der Geschichte und lesen dann natürlich im Netz die Dokumente dazu oder schauen sich die Videos an. Das ist ja nun medial sehr vielfältig. Da ja alles Mögliche an Sachen. Und es gibt sogar Bücher. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gibt zwei Bücher.
Ja.
Eins, was als Buch, Buch auf toten Baum produziert worden ist, gibt es auch als E-Book. Nämlich Align mit Ingress, hat Bicyclist auch gerade erwähnt.
Hast du es dir schon angeguckt?
Ich habe es gelesen. Und es ist nicht sehr lang, das kann man schnell lesen. Und es gibt noch ein anderes, was in dem Buch auch erwähnt wird und was auch auf der ingress.com erwähnt wird, was aber noch nicht erschienen ist.
Genau, das ist jetzt irgendwie was Neues.
Das gleich?
Ja, ich kann ja einfach, das ist ja ganz einfach.
Guck mal schnell.
Ich kann einfach zum aktuellen Monat gehen.
Und das ist, glaube ich, noch interessanter. Also das Ingress, Alignment Ingress hat mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen. Also Bicyclist sieht das anders hier im Chat. Er hat mir nicht so gut gefallen, weil es so ein komischer Abenteuerroman ist, so ein bisschen wie Indiana Jones und irgendwie die Außerirdischen.
Du hast schon bessere gelesen.
Ich habe bessere gelesen.
Ja.
Ich fand es auch stilistisch nicht so toll. Das Einzige, was interessant ist, was wirklich interessant ist und wo man dann viel Zeit reinhängt, ist, es gibt auch da wieder so Puzzles. Also man kann wieder klicken und dann gibt es im Internet wieder Seiten, die aber aus dem anderen Buch sind. Und da wird es dann wieder spannend. Also ich glaube, diese Story in Alignment Ingress kann man sich schenken. Es ist besser, halt tatsächlich diesen Links nachzuspüren, die man aber auch auf nianticproject.com findet. Und dieses andere Buch, was noch nicht erschienen ist, was, glaube ich, auch nicht erscheinen soll. Das soll irgendwie nur so als samistatische Publikation, also Untergrundpublikation.
Genau, Dinge, die erscheinen und nicht erscheinen sollen, ja. Das ist ja, zieht sich durchs ganze Spiel, weil, oder durch die Story, es kommen ja immer mal wieder Charaktere zu Wort. Letztens ist einer umgebracht worden im Spiel. Das ist irgendwie im Nachgang zu einem europäischen großen Event. Ist da, ich weiß gar nicht, ist Niantic selber oder irgendwo ist überfallen worden und jemand, der halt vorher noch irgendwie, also eine fiktive Person, die da was veröffentlicht hat, so ein Doktor ist dann irgendwie dabei ums Leben gekommen. Und es ist halt auch irgendwie so ein Power-Struggle, wobei wir noch nicht erkennen können, wer sind denn eigentlich diese Power. Mhm. Das ist so, das zieht sich halt irgendwie dahinter durch. Und
das ist wirklich ein bisschen unübersichtlich hier, dieses Puzzle. Ich finde jetzt nicht die,
auch dieses nicht mehr.
Untergrundbuch. Was, aber ich kann es finden, wenn ich wieder das, das Alignment Inquest zur Hand nehme. Da wird nämlich daraus auch zitiert. Aber ich dachte, man könnte es jetzt ganz einfach finden, indem man...
Warte, hier gab es den Trailer für An Exotic Matter. Ist es das?
Ach ja, genau. An Exotic Matter, genau. Das ist das Ingress-Buch. Genau, jetzt haben wir es. An Exotic Matter. Ich muss das jetzt gleich mal reinschreiben.
Ich werfe mal ganz kurz diesen Link hier in den Chat. Ich kann ja auch einfach...
ins Pad.
Wo hast du es? Genau, ich mache beides. Wo sind wir denn gerade?
Unter Story, ganz am Ende.
Erzfeind Google?
Nee.
Ach, da oben.
39.
Ah, da.
Das kommt noch.
Achso, das ist da unten.
Das Internetnutzer ist jetzt ein bisschen runtergerutscht.
Ich werfe das einfach mal so rein und du kannst dann ja formatieren. Ja, klar. Das ist jetzt der Link auf die Niantic Project Seite mit genau diesem einen Video. Und da kann man sich ein bisschen durchklicken. Ach, übrigens, wenn man auf dieser Niantic Project Seite ist, da ist links im Background an der Tafel so ein kleiner Kalender, auf dem steht The Word of the Day. Da kann man immer mal draufklicken. Und dann gibt es für jeden Tag Word of the Day. Heute ist es Dunbar's Number. The suggested upper limit of people with whom one can maintain a stable relationship. This group defines one's primary social network and thus are the primary influences on an individual's thinking and behavior.
Siehst du denn das Wort? Ist ja wirklich gut versteckt.
Ja, da hast du, glaube ich, noch ein paar Monate nachzuklicken. Ne? Du gibst ja unten diesen Timeslider und da kannst du einfach auf zurückgehen und dann kannst du Word of the Day. Oder kann man das überhaupt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das kannst du gar nicht zurückgehen. Ich glaube, irgendwo gibt es eine Seite, die...
Doch, man kann zurückgehen.
Ja, und ist dann auch Word of the Day neuer? Ja, doch, jetzt geht's. Genau, gerade war es nicht, jetzt klappt es wieder.
Hier ist doch, wir jetzt mal am...
Genau, es werden immer irgendwelche Sachen erwähnt und dann...
Am zweiten Mal, Word of the Day, genau, also es geht zurück.
Ja.
Ja, es gibt auch... Sekundärseiten, wo man das dann nachvollziehen kann. Also wer jetzt zum Beispiel sich da nicht durchklicken will, obwohl das natürlich Sinn der Sache ist, dass man sich selber die Geschichte erschließt, dann ist die auch immer ein bisschen anders. Es gibt irgendwie einen Blog, das ist bei dir verlinkt, wo einer in so kleinen Videobeiträgen die Geschichte erzählt.
Ja, das ist, also es gibt diesen...
Wie hieß das denn noch? Ingressist?
Es gibt diesen Decode Ingress Blog, der hatte früher mal ein bisschen was reingeschrieben, aber das habe ich auch mal geguckt, da ist nichts mehr, nichts Neueres mehr. Weiß ich jetzt auch nicht. Das ist alles irgendwie so durcheinander.
Es gibt eine, bei Google Plus etwas, was du in deinem, ich habe das
was bei dir ich in meinem Google Plus mal gemacht habe.
Und folge dem jetzt auch. Also
ihr könnt auch einfach mal bei mir im Google Plus gucken, weil ich habe ja eh nicht so viel geschrieben. Das meiste sind, glaube ich, Check-ins in die Seabase.
Mhm.
Es wäre Lasse Kosiol.
Wie finde ich dich denn da jetzt? Das ist immer so doof.
Ja, Plus, genau, machen wir ganz kurz Google Plus. Google Plus ist ja auch so ein Ding, was irgendwie...
Exkurs jetzt zu Google Plus.
So... Niemand hat es wirklich so benutzt. Alle Leute haben irgendwie einen Account, aber niemand hat es benutzt. Aber seitdem alle die Leute Ingress spielen, benutzen sie alle Google Plus.
Nur, dass man eben die Ingress-Nicks da nicht leicht herausfindet. Das ist
ja, und also man stolpert immer wieder bei Google Plus drüber, dass irgendwie Dinge sich nicht so verhalten, wie man das denkt. Also so richtig intuitiv ist das halt nicht.
Doch, ich habe dich gefunden, nämlich einfach Lasse Kursion suchbar eingegeben habe.
Aber andere Kleinigkeiten zum Beispiel.
Ist ja nun wirklich intuitiv.
Also die Fraktionen organisieren sich alle über Google Plus, also Communities. So, wir haben in Berlin eine Berliner Ingress-Community, die ist halt für beide Fraktionen offen und dann eine für die Resistance und eine für die Enlightened. Da sind auch nur die Spieler der eigenen Fraktion drin, plus halt ein paar Leute, die halt auch mal einen anderen Account haben, damit sie in der anderen Fraktion drin rumhocken. Natürlich sagen die Leute, das haben sie nicht und niemand hat sowas, aber eigentlich die Leute, die länger dabei sind, die wissen auch, beide Seiten gucken bei den anderen mit. Also, ja.
Also, das ist wirklich mit deinen ganzen Check-ins, das solltest du mal ausblenden.
Das kann ich auch mal, wie blende ich das denn aus? Das muss ja nicht angezeigt werden. Genauso viel zu intuitiv. Der Stefan Hoth hat gerade einen neuen Activation-Code gepostet. Also wer auf Google Plus, wahrscheinlich ist der schon vergeben, aber es hat noch niemand dazu gechattet. Ich poste den einfach mal kurz in den Stream-Chat hier. Den Post von dem Stefan Hoth. Wer jetzt gerade live zuhört und noch unbedingt einen Activation-Code braucht, da draufklicken. Vielleicht war ja noch niemand anders schneller. Und dann bitte bei Google Plus auch kommentieren, dass der weg ist. Oder hier Bescheid sagen, dann kommentiere ich's.
Ja, ich finde jetzt leider vor lauter CVS-Check-Ins bei dir im Dings nicht mehr diesen, aber ich folge dem doch auch, da muss ich, warte mal, ich muss ja einfach nur in meinen Ingress-Kreis gucken, genau. Google Plus ist, du hast recht, es ist manchmal ein bisschen, man denkt, es ist schon intuitiv, aber man denkt nicht dran, dass man halt die einfachsten Sachen macht. Also es ist ein bisschen, wir sind es nicht genug gewöhnt eigentlich, glaube ich. Sonst würde man gleich an das Richtige denken.
Das mache ich jetzt mal später nach suchen, wie man die Check-ins da rausnimmt. Genau, wo waren wir gerade?
Wir waren gerade
bei bei Niantic Project und dann bei den Büchern. Aber das ist ja echt relativ spät gekommen. Also, die Story, die hat ja im November angefangen und so bis zum April, würde ich mal sagen, oder war es im März schon, wurde erste, genau. Also bis im März war quasi so dieses, da finde ich, gibt es so einen Bruch in der Story. Bis zum März war es wirklich richtig aufregend und spannend. Es gibt da so einen Charakter, dem man konnte man folgen, das ist die Klu.
K-L-U-E.
K-L-U-E, aber wie wird sie ausgesprochen?
Klu? Ja, das ist, der Name ist doch sprechend.
Ja, aber ich dachte, ich hätte irgendwann mal jemand in einem Video hat jemand sie anders bezeichnet. Die ist ein Agent von Enlightened am Anfang. Total fasziniert mit all diesen Sachen. Dann wird das aber alles irgendwie unheimlich, als dann so plötzlich Sachen auftauchen, dass irgendwie Portale sichtbar werden, irgendwie Personen sprechen, die wird irgendwie verfolgt und sie schwenkt dann halt über zur Resistance, weil sie für sich selber feststellt, dass sie irgendwie die Menschheit retten kann, indem sie irgendwie der Gedankenkontrolle widersteht. Das geht so bis Ende, was man Mitte, Ende Spiel März. Nicht so
gut machen kann, nur mal gleich als Vorwarnung.
Was?
Man kann nicht wechseln.
Doch, man kann einmal wechseln, verliert dann aber alles. Mhm. Das Einzige, was man behält, ist sein Google-Account und den Activation-Code damit quasi. Mhm. Also, dass es an dem gleichen Code angebunden ist. Ach so, wenn ihr euch jetzt neu anmeldet, achtet bitte drauf, wenn nach dem Personal Agent Handle gefragt wird, dann ist das euer Nickname, den ihr da eingeben müsst. Es gibt immer wieder ein paar Leute, die geben da ihren Activation Code ein und heißen dann eine ganz lustige Ziffernfolge im Spiel.
Ja,
genau bis Mitte, Ende März war dann so dieser Story Arc und plötzlich poppt da, fängt sowas an wie das, ein Ingress Report. Das heißt, da ist jetzt ganz offen irgendwie von der Niantic Project wird darüber geredet, über die Communities, die sich auf der Erde bilden, die Spieler, die da spielen und so. Also irgendwie das Mystische ist plötzlich weg, das Virale ist weg, würde ich sagen. Und jetzt geht's halt zu so einem Social Community Spiel über. Das war.
Naja, also ich meine, du stellst das jetzt so negativ dar. Also ich finde so eigentlich gerade diesen Punkt sehr, sehr interessant, weil hier ja versucht wird, das Spiel, was im literarischen Bereich irgendwo ist, in der fiktionalen Welt, zurückzubinden an die eigentliche Welt. Deshalb ist es ja eine neue Art von Literatur, eben Augmented Reality oder wie man das nennen will. Und es gibt halt diese Rückbindung.
Ja, aber es gab es ja auch vorher schon, die ganzen Sachen. Mhm. Da war das aber alles von den Spielern, von den Agenten. Das war alles selbst gemacht. Und mit diesem Punkt springt dieses Background-Story springt halt mit darauf auf. Vorher war es halt so, dass die Background-Story heißt halt noch irgendwie, da sind so irgendwie Mächte, Power-Struggle und sonst sowas. Mhm. Und wir Spieler selber haben uns organisiert, wir haben die Sachen gemacht über die Communities, wir haben Events gemacht, wir haben für uns selber Events gemacht, weil wir irgendwie Bock drauf hatten, Spaß haben wollten und so. Und ab diesem Punkt ist das halt, wird diese Rückkopplung halt vorangetrieben von Niantic beziehungsweise Google. Und das, den Bruch finde ich so ein bisschen schade, aber es ist halt irgendwie, vielleicht ist es auch daran, am Anfang waren halt die Leute, waren halt noch mehr Nerds. Die haben sich halt alle viel mehr dahinter gehängt. Jeder, der im Spiel einen Code hatte, zumindest eigentlich fast alle, die meisten, wussten, worum es geht. Die haben um den Code gekämpft. Man hat Codes zum Beispiel bekommen, indem man irgendwelche Kunstwerke oder so gemacht hatte und dann hat Niantic Project irgendwie über Google Plus Codes verteilt an einzelne Leute, wenn sie irgendwas Schönes gepostet hatten und dann auch nicht immer so irgendwie, ja, guck mal hier, ich habe ein Bild gemalt und dann sagt, ja, hier hast du einen Code dafür, sondern es war dann eher so irgendwie ein Bild vom Straßenzug bei sich in der Homestraße und dann irgendwie so ein Portal reingemalt oder irgendwie Farbe und dann drunter geschrieben, ja, ich habe jetzt irgendwas entdeckt hier in der Vergangenheit, irgendwie komisch und ich kann auch nicht mehr richtig schlafen. Und die Antwort war dann, ja, wir haben das schon mitgekriegt, da ist irgendwie so super, dass du das siehst und vielleicht kannst du ja irgendwie deine lokalen Kräfte unterstützen und hier kriegst du einen Activation-Code, lieber Agent. Und das war irgendwie, es war irgendwie was anderes noch.
Ja gut, aber wenn dann so 1 Milliarde Nutzer kommen will,
ja, genau,
dann
muss man das anders machen. Wir kommen jetzt halt zur Masse.
Ja, na, das ist halt eine normale Entwicklung von so Dingen. Ne?
Ja.
Das hast du doch schon öfter erlebt. Ich sage nur Piratenpartei. Gut, da wollen wir nicht sprechen, aber ist ja so ähnlich.
Wo ja.
Von Gamification sprechen. Gut, also ich habe das jetzt gefunden. Ingrestigate heißt der Mensch, der das da, oder ist die Seite bei Google Plus. Ich habe es jetzt auch gepostet hier. Das ist ja leider immer so ein komischer Code dabei bei Google, die Sachen zu finden. Da kann man, also ich habe es in die Show Notes aufgenommen.
Mach mal.
Da kann man sehen, wie die Story vorangeschaltet.
Klammern mit Leerzeichen bei links bitte.
Ja, muss nicht sein. Ja, du hast recht.
Na, sonst kriegst du auch ein 404.
Nee, krieg ich nicht.
Ja, weil ich gerade das Leerzeichen eingefügt habe.
Fortgeschrittene Betriebssysteme können das.
Also, du benutzt doch das Gleiche, was ich habe.
Ja, ich verstehe es auch nicht, warum das bei dir nicht geht.
Weil ich jetzt schon die Klammer eingefügt habe.
Ja.
Das Leerzeichen.
Das geht aber auch ohne. Da ist ja egal.
Ja. Genau, das ist der letzte Eintrag, da ist vom 25. Februar. Also der
ja
ist
gut,
auch
aber jetzt für die Leute, die es noch nicht kennen, können ja bis zum 25. Februar schon mal gut aufholen und müssen sich jetzt nicht...
Ja, das ist super. Das sind
können sie anfangen zu klicken bei Niantic Projects erst ab dem 25. Februar.
Ja, also um die Story irgendwie so zu erfahren, ist das total super und auch einfach mal irgendwie die Videos zu gucken. Das ist echt klasse. Also ja, die Story hat übrigens vor November begonnen. Die haben halt sehr gutes virales Marketing betrieben. Die haben... Irgendeinen, wer treibt sich denn da jetzt bei uns in der Nähe rum? Björnsen, ein Level-2-Spieler, ist direkt am U-Bahnhof Bülowstraße.
Ja, das wird später hier als Podcast online gehen. Also nicht so viel aktuelle Information.
Ach, das ist, ja, aber das, also man kann halt zwischendurch auch mal gucken, was passiert so um einen herum über die Karte. Wie das genau geht, da kommen wir dann später noch zu, weil das ist alles Player-Add-ons.
Ja.
Genau. Bei Comic-Con-Event irgendwie in 1-2 Monate bevor das Spiel rausgekommen ist, haben sie einen, gab's, da gibt es auch ein Video von, da gibt es einen Talk über...
Also müssen wir kurz sagen, das ist eine Comics-Messe in den USA.
Es ist eine große Convention.
Große Comics-Convention.
Ja, und da rennt halt irgendjemand rein und brüllt irgendwie, ja, irgendwie alles schlimm und so und wir... es gibt eine fremde Macht, die und wir müssen helfen und der wird dann halt von Agents geschnappt und aus dem Raum gezerrt. Genauso wie es Videos von einem Professor gibt, der irgendwie ein paar Monate vorher irgendwie über Materie oder sonst was redet, also wo niemand irgendwie Ahnung hat, was das da ist. Und der wird, glaube ich, auch aus seiner Vorlesung geholt. Die Story ist schon ganz nett gemacht. Und also sie bietet mehr als eigentlich die durchschnittlichen Computerspiele, die man jetzt so hat.
Ja, also man kann wunderschön eben auch diese Story auch genießen, ohne zu spielen, wenn man will. Aber es ist natürlich besser, wenn man selber Teil der Sache ist.
Ja, diese Media-Items, die auf Niantic Project dann sich mal angucken kann, also die Videos, die alle Snippets und so, die man täglich kommen, die fallen auch manchmal beim Hacken raus. Also im Game, das heißt, auch wenn man die Seite vorher noch nicht kannte und dann kriegt man so Media-Items, wenn man da draufklickt, dann landet man auf der Seite und kann sich das angucken. Media-Items werden eigentlich meistens immer weggeworfen. Weil
nicht mehr. Ich sehe schon, du bist nicht auf dem Laufenden, lieber
Lasse. Ja, es gibt jetzt seit neuestem eine Änderung. Ja. Da kann man nämlich jetzt Items recyceln.
Ja.
Das ist dann... ja, aber früher, früher haben wir sie einfach immer weggeworfen.
Immer alles erst erklären. Einfach weggeworfen.
Ja. Warst du schon mal in deinem Item Limit?
Was?
Nein, ich war noch nicht, weil ich auch laufend spiele. Das ist halt dieses, da ist ja irgendwie, frag doch mal die Leute, die hier schon länger spielen und dann, es gibt Gründe, warum man die Media-Items wegwirft.
Ja, du kannst sie doch in XM verwandeln.
Ja, was machst du, wenn du ganz XM hast, dann wirfst du auch weg.
Wenn du zu viel XM hast, dann lädst du Portale auf. Meine Güte.
Ja, das ist aber auch manchmal umständlich. Die Portale nutzen
sich ab und man kann sie aufladen, wenn man einen
Man kriegt so wenig XM für so ein Level 2 Ding. Also ob ich jetzt 40 XM kriege, so ich habe 10.000, wenn ich voll bin. Da kann ich so einfach wegwerfen.
Ja, gut.
Vor allem liegen sie da immer lustig in dem Weg rum und man kann damit Sachen markieren. Veranstaltungen in der Vergangenheit, so Ingress-Veranstaltungen in der Seabase, haben wir uns immer einen Spaß gemacht. Also die High-Level-Spieler, die zu viele von den Items haben, und haben immer Items-Ketten zur Seabase am Wasser entlang gelegt. Und das heißt, die normalen Leute, die sind irgendwie zur Seabase gegangen oder so, sind da irgendwie nur hingelaufen und war hinten irgendwo so. Und die Ingress-Spieler, die hatten halt ihren Scanner auf und haben da einen von Playern gelegten Weg gesehen, den sie langlaufen konnten. Man kann richtig viel Spaß haben mit dem Spiel.
Man kann schon Spaß haben, das stimmt.
Ja, genau, was sich jetzt im letzten Monat so rausentwickelt hat, sind diese Ingress Reports, die irgendwie wöchentlich rauskommen.
Immer donnerstags.
Die sowohl so ein bisschen Background Story, also was halt in der letzten Woche so Background Story passiert ist, aber auch was in der Community passiert ist. Wird über Community-Events geredet, also sowohl von Playern selbst gemachte, als auch von Niantic angestoßene. Und die Spieler aus der Community können auch selber kleine Videos submitten, die dann irgendwie da vorgeführt werden. Und ja, es ist halt auch echt schon interessant, da man kommt halt immer aus dem Scope raus, aus seiner eigenen Umgebung. Weil man ist ja irgendwie auf seine Umgebung beschränkt. Bei dem Spiel meistens. Es gibt Leute, die reisen ein bisschen hin und her. So jemand wie Maha, der macht das in mehreren Städten.
Das ist eigentlich, das ist eigentlich nochmal besonders schön, weil sich die Lage in den unterschiedlichen Städten auch unterschiedlich präsentiert. Also das ist schon ziemlich klar, weil auch in unterschiedlichen Städten unterschiedliche Aktionen gemacht wurden. Zum Beispiel zum 1. Mai haben die Bamberger Widerständler sich da in den Kopf gesetzt, alles blau zu machen. War für mich natürlich gut. Ich habe auf diese Weise ganz schnell den Level 7 geschafft, weil ich nämlich dann marodiert habe. Und wenn die ganze Stadt blau ist, hat man ein leichtes Spiel.
Du weißt, wann die Enlightened angefangen haben zurückzuschlagen in Berlin?
Nein, weiß ich nicht.
Gründonnerstag.
Also ganz anders. Ah, Gründonnerstag.
Die haben den Gründonnerstag, plötzlich wurde die Stadt grün.
Sehr passend.
Ja.
Sehr passend. Da war ich auf dem Easter Egg. Da war ich auch noch kein Ingress-Spieler. Du hast gerade Freitag angefangen.
Oh, was gibt's da? Bamberg wird gerade wieder ein bisschen grüner. Kommt gerade aus dem Chat.
Ja, ja, das muss auch sein, denn ich habe ja. Ja gut, jetzt bin ich gerade nicht da. Das kann ja nicht, man kann nicht das alleine machen. Nee, gerade hier ist halt ganz wichtig, ich weiß nicht, das haben wir glaube ich schon gesagt, es ist ein Teamspiel und man kann sich natürlich alleine, wenn man keine Leute kennt, macht man sich
genau,
alleine.
Genau, Teamspiel. Wir haben eine der wichtigsten Beschränkungen nicht erwähnt.
Ja.
Und zwar die Resonatorbeschränkung.
Genau.
So ein Portal hat ja 8 Resonatoren und ich hatte schon erwähnt, dass das Portal-Level und damit halt auch, welche Items man raushacken kann, hängt halt davon ab, von den Leveln der Resonatoren. Man hat Resonatoren von Level 1 bis 8. Als Level 1 Spieler kann man halt nur 1 und so. Und 1er und ich glaube auch 2er kann man 8 Stück in Portal setzen. Bei 2ern bin ich mir gerade nicht sicher. 3er und 4er Resonatoren kann man nur 4 in ein Portal setzen. Genau. Also als einzelner Spieler. Das heißt, wenn du 2 Level 4 Spieler hast, kannst du ein Portal auf Level 4 machen. Jeder packt 4 rein. Wenn du nur als einzelner Level 4 Spieler da bist, kannst du kein Portal auf Level 4 machen, auch wenn du genug Resonatoren hast.
Genau.
5 und 6 darf jeder 2 setzen, 7 und 8 darf jeder nur 1 setzen. Das heißt, für ein Level 8 Portal braucht man 8 Spieler.
Mhm. Und ja, deshalb bin ich auch so erschüttert, dass ich jetzt so viele Level 7 Resonatoren habe. Ich weiß gar nicht, ob ich die jemals in meinem Leben einstecke.
Och, das geht ganz schnell weg.
Na gut,
mal schauen. Das geht ganz schnell weg. Dann, die kannst du halt immer dann überall mal reinwerfen.
Ja, ja klar. Na sicher, das mache ich ja auch.
Und
In Berlin gibt es eine schöne, ich verrate jetzt wieder Dinge, die man ja vielleicht nicht den Fröschen verraten
kann. Ach, also wissen es wahrscheinlich
eh schon. Wir wissen sie eh schon, die sind ja alle länger dabei als ich. Also nach Ostern war meine Mutter zu Besuch. Und was wollen so Mütter? Die wollen natürlich Sightseeing machen. Und dann setzt man sich in den Bus 100 und in den Bus 200, das sind 2 reguläre Buslinien, die aber an allen wichtigen Landmarks sozusagen in Berlin vorbeifahren. Und das sind natürlich alles Ingress-Portale. Und dann sitzt man schön im Bus und erklärt seiner Verwandtschaft da, wie schön es in Berlin ist. Und bei der Gelegenheit hackt man lauter Portale. Und das bringt natürlich ordentlich Punkte und ist eigentlich eine schöne Freizeitbeschäftigung. Also ich bin jetzt öfter auf den Touribussen unterwegs. Kann man schön entspannt farmen. Farmen ist auch so ein spezieller Ausdruck dafür, wenn man halt Material braucht und von einem zum anderen
Portal. Genau, also farmen heißt einfach, man baut nicht auf, um irgendwie Mind-Units oder sonst was oder so machen, sondern man macht halt Portale, baut Portale auf mit dem Ziel, mehr Items rauszukriegen, als man reinsteckt. Mhm. Und das muss man halt, wenn man höherlevelige Portale machen will, zum Beispiel so ein Level 7 Farm, da braucht man zum Beispiel 2 Achter und 2 Siebener Spieler, glaube ich, alleine dafür.
Ja.
Und so eine Farm, also mittlerweile sind wir jetzt recht viele Spieler und auch recht viele hohe Spieler, aber früher war das halt auch ein bisschen schwieriger, und früher gab es auch nicht ganz so viele Portale. Früher war es schwieriger für die unterlegene Fraktion und da hat sich dann der Hamburger Klappgarten angeboten. Das ist, weil die Hamburger haben damit angefangen, weil in Berlin war früher die Enlightened sehr stark, in Hamburg aber die Resistance. Und das hat die Hamburger Enlightened dann entwickelt. Also nicht, dass sie es entwickelt haben, das haben alle garantiert überall auf der Welt auch gemacht, aber die haben es dann halt auch irgendwie so genannt. Da geht es halt darum, dass man mit mehreren Leuten unterwegs ist, sich mehrere Portale aufbaut, dann also überall Resonatoren reinsteckt und dann werden die einmal alle gehackt. Nach 5 Minuten kann man es nochmal machen, nach 5 Minuten nochmal machen, nach 5 Minuten nochmal machen. Mhm. Und dann ist man in diesem 4 Stunden Burnout. Also Portal heißt dann irgendwie, ist ausgebrannt für die nächste Zeit. Und die Idee ist, dass man das schafft, bevor die Gegnerfraktion kommt und einem den Garten wieder kaputt macht. Und man geht davon aus, der Garten hält eh nicht über diese 4 Stunden.
Ja.
Und man klappt den Garten aus, farmt ein bisschen in dem und geht dann weiter.
Und geht dann weiter, genau.
Und ein bisschen über, wie war es eigentlich? Also Maha hat ja erst jetzt am Easter Hack angefangen, also vor einem Monat. Ich habe Anfang Januar angefangen. Anfang Januar heißt, da gab es auch schon ein paar hochlevelige Spieler, aber längst noch nicht so viel. Berlin hatte generell sehr viel weniger Portale, aber hatte so ein paar Felder, die recht gut bestückt waren. Also die Ursprungsportale kommen aus, ich glaube, Panoramico. Das ist ja dieses Google-Bilder-Dings, was man so kennt, wenn man auf Google Maps oder Google Earth sich Bilder anguckt. Und da haben die das als Grundlage genommen für die ganzen Portale. Da haben sie wahrscheinlich dann irgendeinen Threshold für die wichtigsten oder so. Was zum Beispiel dazu geführt hat, dass das Holocaust-Mahnmal aus irgendwie 20 Portalen bestand, die da komplett drin verteilt waren. Auf dem Pariser Platz und davor waren auch irgendwie 15 Portale. Und das war sehr nette Gegend. Dann gab es so die eine Absprache. Zur Absprache müssen wir auch noch kommen. Da gibt es nämlich sehr unterschiedliche Auffassungen zu. Also es gab so einen, ich sag mal so einen Verhaltenskodex von den meisten Spielern, dass so Holocaust-Mahnmal, Pariser Platz und Lustgarten, da waren auch recht viele, für die Anfänger gelassen wird, damit die da so immer ganz viele Portale haben, hin und her laufen können und dass halt keine schweren Resonatoren reingesteckt werden, die viel Energie haben und schwer sind zu zerstören. Und dann ist man halt nachts um 3 Uhr im Januar bei irgendwie ganz tiefen Temperaturen durchs Holocaust-Mahnmal gerannt, bis der Akku leer war. Und hat dann halt nachts um 3 auch mal andere Leute
aber
getroffen.
Aber da gibt es doch jetzt gar keine mehr beim Holocaust-Mahnmal.
Ja, es ist nur noch eins.
Haben die das da...
Das haben die alle weggemacht. Das, waren, das ist ja ein Mahnmal.
Ja, ja, klar.
Und da brauchst du nicht irgendwie 20 Portale. Vorher war einfach irgendwie, war das irgendwie per Algorithmus aus den Bildern geholt und mittlerweile gibt es da wohl Leute, die da ein bisschen sortieren. Man kann ja als Spieler selber auch bei Portalen sagen, dass es irgendwie falsch platziert oder dass es irgendwie doppelt und man kann auch neue einreichen. Genau, alle neuen Portale sind alle eingereicht von Leuten. Das heißt, die neuen Portale sind alle schicker.
Ich habe ja auch schon was eingereicht.
Hier in der Nähe?
Nein, in Dortmund. Wo mir aber hinterher aufgefallen ist, dass ganz am Rand eine Person zu sehen ist und das darf nicht sein. Also jetzt ist natürlich die Frage, also wenn Sie das ein bisschen, das Foto halt ein bisschen vergrößern, dann ist es kein Problem. Oder wenn Sie es gleich per Algorithmus ausschalten lassen, dann muss ich es nochmal einreichen. Mal schauen.
Ja, oder beziehungsweise wenn es eingereicht ist, kannst du natürlich auch ein neues Foto submitten. Und dann geht das ganz gut.
Muss ich mal machen. Aber es war in Dortmund, das ist nur im Vorbeigehen, habe ich ein Portal eingereicht, weil das wirklich so eine schöne Statue ist. Das war so richtig, also eigentlich so eine Ingress-typische Statue. Also so ein Arbeiter-Denkmal, wo halt ein alter Mann und ein alter Arbeiter und ein junger Arbeiter irgendwie, das heißt glaube ich Generationen. Und die sind in so einer Art Portal drin. Also Portal, also in so einem
Bogen.
Rahmen halt, wie so eine Tür sieht das aus. Überdimensional. Aber es ist irgendwie, das fand ich, das passte zu Ingress und dann habe ich gedacht, das nehme ich jetzt mal schnell auf.
Ja, mal garantiert. Ist das schon im Spiel?
Nee, ist noch nicht im Spiel. Aber
hast du eine Nachricht bekommen?
Ja, ich habe es eingereicht. Aber Bearbeitung dauert ja ein paar Wochen. Habe ich jetzt letzte Woche gemacht. Von daher.
Das ist mal schneller, mal langsamer.
Ja. Hier schlägt jemand vor, mit der Linie 1 im Kreis zu fahren. Weiß jetzt nicht, wo er die Linie 1 meint, in Berlin. Die U-Bahn, das geht nicht gut. Die fährt zu schnell. Also selbst wenn sie über Tage fährt.
M1-Tram?
Ah, M1-Tram, ja. Die ist aber auch ein bisschen schnell. Also aus der Tram habe ich weniger gute Erfahrungen gemacht. Erstmal ist die meistens an Stellen.
Der Tram ist auch so viel Metall.
Mitten auf der Straße und ich komme immer nicht richtig an die Portale ran.
Man lernt total tolle Sachen über sein Handy kennen.
Ja, ja.
Erstmal, dass Akkus scheiße sind in diesen Handys. Vor allem, wenn man so Geräte hat wie, ich habe ja dieses Google Nexus, das Galaxy Nexus, das ist das Google-Handy von vor anderthalb Jahren. Riesen OLED-Bildschirm, saugt den Akku eh schon irgendwie massiv schnell leer und wenn man Ingress spielt, ist irgendwie nach 3 Stunden Flaute. Also Ingress-Spieler erkennt man daran, dass sie ein Android-Telefon haben, an dem ein Micro-USB-Kabel hängt, was in irgendeine Tasche geht,
genau.
Weil da ist der Ersatzakku drin.
Der Zusatzakku, externe Batterie.
Das war, letztens hat jemand gepostet bei Google Plus, weil er hat es jetzt so ein bisschen betrieben und hat es jetzt einfach mal auch veröffentlicht, um zu sagen, es hat so lange gut geklappt. Es gibt da den lustigen Spruch beim Ingress-Spielern irgendwie, ist das jetzt ein, spielt der auch? Der steht ja auch hier bei Portalen und guckt auf sein Handy, ist ja nur ein iPhone.
Ja, ja.
Da hat jemand gepostet, wie er es macht. Er hat sein Nexus 4 im Rucksack und das iPhone und hat eine Screen-Bedienung dafür. Und er steuert, er hat halt das iPhone in der Hand und hat halt damit erzählt, damit kann er neben anderen Ingress-Spielern stehen und die wissen nicht, was passiert, weil da steht ja ein Typ, der guckt guter nur auf Hack. Sein iPhone.
Ja, ja, guter Hack. Ja, naja, also man erkennt die wirklich an diesen Kabeln, weil man halt die externe Batterie braucht. Und gut ist natürlich so ein Tablet. Ich benutze ja zum Ingress-Spielen das Nexus 7. Also ein Tablet, da ist die Batterie schon mal stärker. Ich kann 4 Stunden spielen, fast. Und dann gibt es aber einen ganz seltsamen Effekt, das habe ich so noch nie gesehen. Ich habe mir halt eine externe Batterie gekauft, diese Anker, die immer alle nutzen, weil die halt ziemlich stark ist und so. Und also an dem, ich habe ja teilgenommen an dem Field Day da am 21.04. Und ich habe gespielt, bis mein Akku auf 4% war. Ich hätte früher anfangen sollen. Und also ich habe um 13 Uhr angefangen, um 16 Uhr noch was war der auf 4%. Und dann habe ich die Ankerbatterie gespielt und habe bis kurz nach 10 noch gespielt, abends. Und die ganze Zeit war das Akku auf 4%. Ja. Der hat also der externe Akku hat genauso viel Energie reingesteckt, wie man brauchte zum Spielen.
Ich hatte früher einen Akku von bei Saturn gekauft. Das war so ein Sanyo. Also ist jetzt auch nicht so schlecht, ne? Die machen auch gute Batterien. 5000 mAh, hat irgendwie damals 40 Euro gekostet, war so das billigste. Und der hatte nominell 1 Ampere Ausgang. Und wenn ich den anschließe an mein Handy und Ingress spiele, dann geht die Batterie langsamer leer. Deshalb habe ich mir jetzt auch so einen tollen neuen Anker gekauft. Vor allem, weil die billiger geworden sind und wir haben ja alle den Verdacht, es liegt an Ingress. Weil hat irgendjemand von euch da draußen schon mal Leute mit Zusatzakku rumrennen sehen, die nicht Ingress spielen, ja, im Vergleich zu Leuten, die Ingress spielen? Und wenn man jetzt mal bei Amazon guckt, also was die, also da gibt es ja Anker und das andere ist der, ich habe den Namen gerade vergessen, es gibt noch eine andere Firma, die hat auch so Akkus, die haben mittlerweile 10.000 mAh Akkus für 30 Euro. Das ist so das Modell, was gerade jeder kauft.
Ich habe meinen alten externen Akku, der hat noch 80 Euro gekostet und der Anker, der viel stärker ist, hat jetzt noch 27 gekostet. Das ist schon.
Ja.
Ich hatte vorher schon einen externen Akku. Also.
Ja, aber du bist ja auch viel rumgereist. Ja,
genau,
und so.
Genau. Jetzt und schreibt der Stun, mein erster Ingress, mein Ingress-Lehrer sozusagen, allerdings von der anderen Partei, schreibt Wechselakkus for the world im Chat.
Muss
ich ihn aber korrigieren.
Du bist zu alt, Maha, du bist zu alt. FTW kommt aus der Computerspiele-Sachen, es ist for the win.
For the win, Entschuldigung, for the win, wollte ich sagen. Ich habe
okay.
Jetzt im Moment, for the win, genau. Wechselakkus for the win. Das Problem ist aber, im laufenden Spiel den Akku zu wechseln, ist keine gute Idee. Wenn grad so ein Attack ist, halt, wie wir das hatten, da auf an dem 21. No, wenn du da gerade dabei bist, die Goethe-Statue zu verteidigen, dann kannst du nicht einen Akku wechseln, weil du jeden Moment feuern musst.
Ja. Ja. Die größte Veränderung im Ingress-Spiel, die hast du noch gar nicht erwähnt.
Was ist denn die größte
Sommerveränderung?
Sommer, Sommer, genau.
Also das hat im November angefangen und wir sind da, also das Spiel hat angefangen, wir sind da im Winter im Dunkeln rumgerannt. Ich habe auch so grandiose, großartige Anekdoten. Ich bin irgendwie mit dem Fahrrad hin und her gefahren, habe dann, also was macht man denn bitte bei 3 Grad draußen und Wind auf dem Fahrrad? Eine Vollschutzmaske, Helm und alles und dann irgendwie Kabel, weil irgendwie zum Kopfhörer und Kabel zum Akku und sonst was und irgendwie Spiralkabel dabei, alles irgendwie eingepackt und da habe ich das Portal, welches war denn das, gehackt? Das ist ganz lustige. Da muss ich mal kurz rangehen. Neben der Akademie der Künste ist eine Bank, glaube ich. DG Bank Atrium ist es genau. Am Pariser Platz. komme ich halt an und fahre mit dem Fahrrad
da. Ja, wo man nicht rankommt.
Fahre da irgendwie. Ja, dann muss man nah ins Gebäude
ran. Ja, aber je nachdem, wie der Wind steht. Also es ist
und unglaublich. Und dann steht man da durch diese Absperrpoller vollkommen, halt da halt an, mache irgendwas auf meinem Smartphone, bin halt fertig, fahre weg. Im Wegfahren sehe ich, dass von hinten Sicherheitsbeamte ankommt und fahre da.
Inzwischen wissen sie schon Bescheid.
Und dann bin ich dann weggefahren und habe halt festgestellt so, okay, du bist da hingefahren, jetzt mit dem Handy, Vollschutz, also nur kleinen Gesichtsschlitz offen, machst da irgendwas hin und als der Sicherheitsbeamte auf dich raufkommt, haust du ab. Ja. Also der Sicherheitsbeamte war ja der von der amerikanischen Botschaft, weil die direkt daneben ist. Die
schießen
ist.
Auch schon mal.
Das bezweifle ich.
Nein.
Das ist also auf dem Grundstück vielleicht, aber da vorne noch nicht. Ja, das man, waren da sehr lustige Sachen.
Ja, also ich habe, wo wir jetzt schon bei den Anekdoten sind, ich ging zurück vom Piratenstammtisch in Berlin. Und dann dachte ich mir, naja, da ist noch ein Portal, da geht eben schnell vorbei. Und dann sah ich, Moment mal, da in dem Hinterhaus, in dem Hinterhof, also es war eine vorgerückte Stunde, es ging so auf Mitternacht zu, da liegen ja lauter Resonatoren rum. Ja, da muss ich doch mal hin und nicht nur Resonatoren, sondern Burster und alle Stufen. Ich dachte, da muss ich hin, die will ich haben. Ja, aber es ist halt mitten in der Nacht und es ist im Hinterhaus. Ne? Also ich habe alle Haustüren abgeklappert um die Ecke, bis dann endlich mal tatsächlich einer offen war. Dann bin ich durch das Haus, hinten wieder raus, war dann im Hinterhof und dann konnte ich ganz nah an das Hinterhaus rein, da kam ich nicht rein. Aber da war ich dann in Reichweite und konnte das alles farmen. Habe ich also ordentlich eingesammelt, war ganz froh, komme zurück zu der Tür, durch die ich reingekommen bin. Also die Tür, die zum Hinterhaus führt, da war die zu und ein Knauf. Und ich kam nicht mehr raus. Es war eiskalt. Es war irgendwie Minustemperaturen. Und ich da in dem Hinterhof gefangen, mitten in der Nacht. Das war natürlich schon sehr, sehr
heftig. Ja, jetzt über die Mauern klettern, bis man eine Tür findet mit Griff.
Über die Mauern klettern? Da waren drumherum große Häuser.
Ah, nicht so ein klassischer Hinterhof?
Ja, es war auf der einen Seite ein Zaun, das stimmt. Über den hätte ich rüberklettern können.
Also
nee, ich habe dann einfach... Ich habe einfach die Türen, die mir zur Verfügung standen, alle abgeklappert und tatsächlich die letzte ließ sich von innen öffnen. Die hatte eine Klinke. Ja, habe ich aber aufgeatmet. Ja, sonst hätte ich nicht gewusst, was ich machen soll. Im Innenhof gibt es ja auch keine Klingeln.
Irgendwo. Ach so,
ja,
ah.
Du bist ja dann, du musst ja dann rufen oder so. Ja, also mitten in der Nacht.
Ja, du hast ja ein Handy, da kannst du im Notfall anrufen.
Ja, wen soll ich dann bitte anrufen?
Na, vor allem, wie willst du mit der Polizei erklären, warum du da drin bist?
Ja, genau. Genau, also die Polizei anzurufen ist keine gute Idee.
Ja.
Also falls jemand einen Tipp hat, wie man sich da verhält, ich bitte um Zuschriften, denn das kommt in Berlin öfter vor. Das sind irgendwelche Hinterhöfen, irgendwelche Sachen sind, die man haben will. Sogar, wie ich jetzt gelesen habe, irgendwo ist sogar ein Portal im Norden da, in Lübars, auf Privatgelände. Und ja, in Paderborn ja auch.
Es gibt immer mal wieder Portale, die auf Privatgeländen stehen, teilweise unabsichtlich, teilweise auch absichtlich. Ich habe auch schon mal bei einem Portal interveniert, aber da ist noch nicht irgendwie nichts getan worden.
Mhm.
Ja. Passiert halt immer mal wieder so. Um nochmal wieder auf unser
Thema zu kommen,
auf unsere Linie zu kommen. Wir waren also die
Thema Story. Thema war Story, haben wir aber nicht viel zu gesagt. Irgendwie
Hintergrundwissen, so hatten wir auch schon durch. Wir sind da abgedriftet, als ich das mit dem einen Rückgriff gemacht habe auf die Resonatorbeschränkung.
Genau, ja.
Und die verschiedenen Portale. Ja, dann noch, was hast du noch jetzt in deiner Timeline?
Also Hintergrundwissen, da haben wir noch gar nichts zu gesagt, außer Decode Ingress. Dann Strategie. Und dann
meinst du Hintergrundwissen jetzt zum Spiel?
Zur Story? Ja, zum Spiel. Zur Story ist ja der, haben wir jetzt ja schon, haben wir eigentlich schon.
Also Hintergrundwissen, wie man da rankommt.
Ja, Hintergrundwissen heißt ja, wie das eben auch bei Decode Ingress steht, wo halt Sachen beschrieben sind, die man entdeckt, was vorher nicht so ganz klar war. Ja.
Oder
ja, da, zum Verhalten des Scanners und zum
genau, da ist auf jeden Fall zu erwähnen, es gibt da nämlich das deutsche also man muss einfach mal googeln nach How Not to Suck at Ingress.
Ja.
How Not to Suck at Ingress ist ein Google-Doc, was öffentlich steht, von Christian Köntop geschrieben.
Ja.
Der hat Ingame, heißt der Ixotop. Das ist ein Enlightened Level 8 Spieler, der, ich glaube, einer der ersten auf Level 8 war. Und auch so ein bisschen in Deutschland so rumgereist ist. Also irgendwie auch mal Hamburg, irgendwie im Süden da. Ich glaube, hier hat er irgendein Bild von Basel. Wahrscheinlich hat er das selber gemacht oder hat es rauskopiert. Berlin war auch mal. Da ist alles einmal drin erklärt. Wie funktioniert der Scanner? Was sind Resonatoren, was sind Hacken? Oh, ist sogar komplett alles abgedatet worden mit neuen Items, den Power Cube, den es jetzt erst seit kurzem gibt. Was
Kannst
sind
du
die
mal
Schilde?
Den Link da
Den Link kann ich auch
posten.
Einfach mal
Also ich habe es zwar auch, aber ich habe hier einen Link, der ist
Hast du den da? So wie jetzt im
Moment,
Pad steht?
Moment, ich muss gerade mal ins Pad gucken. Da ist das Pad. Ja, ja, richtig. Okay, dann haben wir doch denselben.
Ja, ich habe jetzt den auch einfach nur genommen.
Ja, okay, okay.
Das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Die ist übrigens auf Deutsch.
Das ist wirklich eine sehr schöne Beschreibung. Also er hat sich da wirklich sehr reingefuchst in diese Fragen.
Das ist also regelmäßig, wenn jemand neu ins Spiel kommt und im Ingame-Chat irgendwie fragt, ja, hallo, neu oder so, und immer google mal danach, guckst dir an. Und da sind auch jetzt verschiedene Spieltaktiken erklärt, wie baut man, wie macht man Effizienz, effizient baut eine Farm auf. Zum Beispiel, wir haben ja schon gesagt, man braucht 8 Leute für ein Level-8-Portal. Und wenn die sich nicht absprechen, wer welchen Resonator setzt und dann den gleichen setzen wollen, dann dauert das ewig, weil der wartet dann und dann kriegt man Fehler und so. Mhm. Und wie man das alles macht und so. Das ist also eine sehr schöne Ressource.
Ja. Ja, ich mache immer Nord-Nordwest. Wenn man zu mehreren ist, kann man sich die Himmelsrichtungen aufteilen.
Ja, und dann ist es beim Spiel ja, das ist zwar Echtzeit, aber ja doch nicht ganz. Also man muss immer auf seine Updates warten und dann kriegt man die Updates mal nicht und dann sieht es bei einem nicht so aus. Und das merkt man dann beim Spielen. Also
ja.
Das ist halt schon auch so ein bisschen gemütlich ist es auch manchmal.
Mhm. Ja, ungemütlich wird es, wenn die andere Fraktion plötzlich mitmischt und man schnell machen muss.
Ja, genau. Das ist halt auch mal die Frage, wem sagt man Bescheid, wenn man irgendwas macht? Wie läuft das ab? Wo kriegt man Informationen her? Also ein bisschen Spying ist halt auch so eine Sache.
Wir haben es ist eigentlich vorteilhaft, wenn Gegner im Spiel sind. Wir hatten neulich...
Natürlich braucht man die Gegner im Spiel, aber nicht, wenn man eine Farm aufbaut.
Ja gut, da wir hatten neulich das Sith-Leveling da am Lustgarten und ohne Gegner hat es irgendwie keinen Spaß gemacht.
Ja, weil, beim Leveln.
Ach, Sith-Leveling.
Geht ja über die Action-Points und generell geht es so, man kriegt Punkte für Sachen aufbauen, also Resonatoren setzen, Felder aufbauen und für Sachen kaputt machen. Für kaputt machen kriegt man so 50-60%, ich glaube je nach Ding oder irgendwie so, der Punkte, die man auch fürs Aufbauen kriegt. Also Aufbauen bringt mehr. Und wenn man hackt, die bringen die eigenen Portale mehr Items als gegnerische. Und ein Hack kostet 100 XM mal Portallevel und beim gegnerischen 300 XM mal Portallevel. Und wenn ich jetzt so ein Level 8 Portal habe, sind es halt 2400 XM, die es kostet, ein gegnerisches. Das heißt, ich kann genau als Level 8 Spieler, ich habe 10.000 XM zur Verfügung, genau 4 Stück hacken und bin dann.
Hast du noch ein paar Power Cubes?
Alle. Ja, aber so kleinere, also so viele hat man dann auch nicht, wenn man das öfter macht. Und XM liegt halt, genau, XM ist eine Shared Resource. XM liegt überall so rum, hauptsächlich da um Portale rum und dort, wo sich viele Leute, genauer gesagt, viele Smartphones aufhalten, so Bahnhöfe und so, findet man auch so Ansammlungen. XM wird weggesammelt und kommt nach 20 Minuten wieder, ungefähr. Mhm. Und wenn es ein Spieler wegsammelt, ist es für alle anderen auch weg. Was dann auch zu so lustigen Taktiken führt, wie dann jemanden, wenn man sich halt so irgendwie das gegnerische Team mal stören möchte, das schafft man auch alleine, wenn man mit dem Fahrrad vor denen herfährt. Dann kann man denen auch das Spiel vermiesen. Und
ja, das geht nicht
solche Kleinigkeiten.
Ganz so gut, weil es halt immer diese zeitlichen Verzögerungen
gibt. Genau, also das ist jetzt nicht auf Sekundenweise, aber so auf so 20, 30 Sekunden oder so kann man das schon sehen. Es gibt halt immer Updates. Und wenn man zusammen in einer Gruppe läuft, kann man auch gemeinsam das XM einsammeln.
Genau, da muss man nicht schneller laufen als die anderen.
Genau, da darf niemand vorlaufen.
Ja, aber selbst wenn einer ein bisschen vorläuft, reicht es nicht. Also man muss wirklich dann schon kräftig vorgelaufen werden.
Ja, je nachdem, wie halt gerade die Timings für den Updates sind.
Also die Timings werden immer schlechter. Also ich habe das Gefühl, dass es immer schlechter wird.
Ja, sind halt auch sehr viel mehr Leute. Ja. Das war zwischendurch mal sehr viel schlimmer.
Hm. Okay.
Ich glaube, das hast du gar nicht mehr mitgekriegt.
Hab ich nicht mitbekommen,
ne. Die Zeit, wo wir irgendwie da standen und keine XMs mehr abfeuern, XMPs mehr abfeuern konnten, weil das, also wenn man zwischen mehreren gegnerischen Portalen stand, konnte man die nicht kaputt machen, weil das ging einfach nicht mehr. Und dann sind wir halt wieder nach Hause gegangen und hat gesagt, der Server lässt mich gerade nicht mehr spielen. Das haben die dann irgendwann wieder besser gemacht. Du wolltest was zum Sith-Leveling erklären?
Ja, ich habe es jetzt schon in die Shownotes geschrieben. Also Sith-Leveling ist natürlich angelehnt an Star Wars, wo es die Sith gibt. Da geht es halt darum, dass man gemeinsam, ach ja, das heißt, glaube ich, Sith-Leveling, weil die Sith bei Star Wars ja auch immer so Kapuzen aufhaben.
Nein, Sith, es heißt, weil...
Warum ist das so?
Weil es halt kein Teamspiel ist auf der Enlighten-Seite, sondern es ist immer ein Größerer, der sich einen Kleineren schnappt und mit dem rumgeht.
Genau.
Während wir bei der Resistance, wir haben dann so Events gemacht, wo wir mit mehreren und dann ein paar Hochlevelige, die es erklären,
das
helfen und bei.
Das war aber auch ein Event.
Und Cis-Leveling ist ein Großer, schnappt sich einen Kleinen und zieht damit durch die Gegend.
Mhm. Okay.
Das sind normalerweise.
Ist bei uns aber nur so.
Ja,
also es war aber
das ist ja normalerweise keine Events.
Doch, bei uns war es ein Event.
Ja, genau, deshalb war es ein bisschen anders. Aber das war so eine Enlightened-Sache, dass die sich immer, ein Großer hat sich einen Kleinen geschnappt und den rumgeführt und hochgelevelt, während wir halt immer uns zum Beispiel über den Chat verabredet hatten und so, kommt mal hier und ich nehme jetzt wieder ein paar mit und. Es waren dann immer lustige, durcheinander gewürfelte Gruppen.
Ja, bei uns waren es auch Gruppen. Also da projizierst du jetzt was aus der Vergangenheit.
Ja, genau. Aber da kommt der Name ja auch her.
Okay. Okay, mag sein, dass er daherkommt, aber jedenfalls ist das eine Form von Veranstaltung inzwischen, die regelmäßig stattfindet. Und wo es dann weniger Spaß macht, wenn dann eben der Gegner nicht da ist.
Ja, gerade weil, wenn man mit Low-Level-Spielern unterwegs ist, dann will man natürlich auch so ein bisschen miteinander spielen und es geht da eher so, dann wird halt den Leuten das erklärt, wie setzt man Resonatoren richtig, was sind die Abstände, wie läuft das mit dem GPS, wie funktioniert GPS-Drifting, wo musst du drauf achten.
Das sind so Dinge. GPS-Drifting ist echt ein so furchtbar.
Wie hoch setzt man Portale, wie funktioniert das mit den Linken, wie funktioniert es mit dem Einreißen und man will natürlich sowohl aufbauen als auch abreißen mit den neuen Spielern machen und das geht natürlich nur, wenn halt auch was vom Gegner da ist.
Ja,
genau. Und meistens klappt das auch ganz gut, dass man sich miteinander irgendwie mit abspricht und dass man da auf einer Spielbasis mit anderen Spielern, auch wenn die bei der gegnerischen Mannschaft sind, ist es halt der nicht ein Gegner, der bekämpft wird, sondern das ist halt der Spielgegner nur.
Genau, genau.
Naja,
das habe ich ja, das wird ja aber auch kritisiert. Also ich habe ja meine ersten Erfahrungen mit Ingress tatsächlich zusammen mit einem Schlumpf gemacht. Aber es ging halt nicht anders auf dem Easter Hack. Da wurde mir ja anschließend auch gesagt, das sei ja furchtbar und das dürfe man ja nicht und so. Du hast mich kritisiert dafür.
Ja, es ist es ja auch. Also es kommt natürlich drauf an, wenn man jetzt gerade so am Anfang ist und das so spielen lernen muss, beibringen muss und es wird einem erklärt, ist das vollkommen okay, wenn man das halt so macht, um das Spiel zu erfahren. Es gibt aber Pärchen, wo dann aus jeder Fraktion einer dabei ist, die sich einfach nur hinstellen und was aufbauen, kaputt machen, aufbauen, kaputt machen, aufbauen, kaputt machen und die tun das nur, um Punkte zu generieren und aufzusteigen.
Ja, das geht ja, du kannst es ja nicht an einem Portal machen.
Ist ja natürlich.
Nach viermal Schluss.
Ja, die hacken das doch nicht. Die setzen einen Reso rein, wird geschossen. Reso
stimmt.
Rein,
ja,
kaputt
genau.
Geschossen.
Richtig, richtig.
Reso und rein, sowas.
Ja, dann gibt es jeweils 500 Punkte.
Oder laufen und so. Das ist natürlich also, so eine Sache, die da gibt es auch viele Leute, die das halt einfach nicht schön sehen, weil das ist irgendwie, da ja, nimmt einem auch das irgendwie ist, was vom Spiel weg ist, dann ja. quasi. Das ist, ja. das ist halt,
ja.
also die Leute da draußen, die, die irgendwelche Rollenspiele kennen, denen wird der Begriff Power Gaming bestimmt schon mal bekannt vorgekommen sein und das gibt da verschiedene Ansichten dazu und das ist halt genau der Punkt.
Hm.
Also ja. manche spielen halt, um irgendwie möglichst stark in dem Spiel zu werden, um die Stats, also die, die eigenen Attribute hochzubringen. Und manche spielen halt auch wegen dem Spielspaß. Und ja, deshalb ja, ist natürlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel trifft und irgendwie auch einen Gegner dabei hat und zu lernen und so, das ist dann auch Spielspaß.
Ja, ja klar. Nee, auf jeden Fall. Also das ist, das soll schon Spaß machen. Ich meine, sonst würde ich ja nicht spielen. Also das Leben ist ja schon anstrengend genug. Da muss man ja nicht, ja, genau.
Genau.
Ja, und wie gesagt, also Leute, die halt noch niemanden kennen, können trotzdem einfach anfangen zu spielen, weil man es eben auch ein bisschen alleine spielen kann und man trifft andere. Das ist unglaublich. Also ich hatte auch so einen Supernerd mal getroffen in freier Wildbahn, der noch nie mit anderen gespielt hat. Das war in Bamberg. Und das war auch kein Bamberger, der war aus Bremen, war dienstlich in Bamberg und hat dann da ein bisschen rumgespielt und meinte, er würde immer alleine spielen. Na, jedenfalls sah ich den, wie der da eben auch mit seinem mit seinem Kabel am Rucksack rumlief. Und denke ich, Moment, das ist doch irgendwie, der spielt doch Ingress. Ich habe ihn gleich angesprochen, da war der irgendwie völlig verwirrt. Und ja, dann haben wir uns dann noch ein bisschen unterhalten und in der Tat, also er hatte noch nie mit anderen Leuten zusammengespielt, aber man trifft die dann einfach unterwegs.
Ja.
Das ist ja auch so ein Ingress-Chat dann in
das System, passiert immer.
Dieses Com,
genau, also
wo man sich dann auch spontan verabreden kann.
Genau, ich hatte ja am Anfang schon mal erzählt, dass man die anderen Spieler nicht sieht auf der Karte. Es gibt einen Chat, da gibt's einmal den General Chat, das ist, ich mache mal ganz kurz mein Spiel hier auf, das ist wahrscheinlich, den General Chat, da hat man, der ist hauptsächlich voll mit irgendwelchen Infos, hier jetzt zum Beispiel um 4:19 Uhr hat der Enlightened-Spieler Pancho den Link von Man on the Roof nach Bibliothek Pablo Neruda oder so halt zerstört. Also da kriegt man zumindest, was gerade im Spiel passiert. Was früher ganz interessant war. Mittlerweile sind so viele Spieler, dass es einfach nur noch durchrauscht und es bringt eigentlich nicht mehr wirklich viel. Wenn man da was reintippt, dann kann man, schreibt man es in den Chat, dann kann das jeder lesen. Es tut aber niemand lesen, weil niemand guckt auf diesen Chat, weil da halt so viele Statusmeldungen durchrauschen. Es gibt auch den Faction-Chat.
Da laufen auch Statusmeldungen durch.
Da laufen keine Statusmeldungen durch. Da sind nur die.
Habe ich gar nicht wahrgenommen.
Da sind nur die. Das ist halt ein normaler Chat. Da ist halt nur, wer was reinschreibt.
Die eigenen Statusmeldungen laufen aber da auch durch.
Kann sein, dass die eigenen durchlaufen.
Ja, die laufen da durch. Da bin ich ziemlich sicher, weil ich nämlich immer auf dem Faction-Chat bin.
Ja, genau.
Und ich sehe trotzdem Statusmeldungen.
Ja, genau, von was eigenes. Also, du hast gerade. Irgendwie AP dafür bekommen oder dein, ich glaube auch dein eigener Rezo wurde zerstört, steht
ja,
da
ja,
drin.
Genau.
Diesen Faction-Chat kann man jetzt einstellen auf 20 Kilometer um seine Position, 200 Kilometer um seine Position und global, also dass man alles liest. Ich kenne aber niemanden, der ihn außerhalb dieses 20 Kilometer Radius betreibt, weil alles andere ist einfach zu unübersichtlich.
Naja, wenn du halt in der Provinz unterwegs bist, ist das manchmal schon nötig.
Ja, okay, dann.
Also ich habe selber die Erfahrung nicht gemacht, aber es gibt halt Leute, die wohnen noch in kleineren Orten, machen das alles dann eventuell mit dem Auto.
Das stimmt, da sind 200 Kilometer dann und auch okay.
Da ist dann, ja.
Aber so jemand, der jetzt irgendwie ja, 50 Berlin Kilometer von Berlin weg wohnt, der hat total verloren, weil der hat erstens nichts um sich herum in seinem kleinen Chat, wahrscheinlich ganz wenig. Und wenn er den auf 200 Kilometer stellt, dann kriegt er alles mögliche von Berlin ab. Aber es geht, also es sind jetzt so jetzt um die Uhrzeit zum Beispiel irgendwie alle 2 Minuten eine neue Nachricht oder so. Aber damit kann man halt auch einfach mal schreiben, ich bin neu hier, ich bin jetzt da oder kann ihm irgendjemand helfen. Die meisten Neulinge melden sich da und die kriegen dann Hilfe. Genau, Hilfe. Die Spieler sind eigentlich immer total hilfreich. Also Neulingen wird immer unter die Arme gegriffen, zumindest habe ich das so mitgekriegt. Es wurde noch niemand sitzen gelassen. Und natürlich, man muss die auch heranzüchten, seine zusätzlichen.
Ja, sprich weiter.
Maha macht hier Insektenvertreibung, oder?
Nee, da war eine Taube auf
meiner Fensterbank. Okay.
Und das führt dann immer zu Verschmutzung.
Mm. Ja, also die Spieler sind da eigentlich immer sehr recht hilfsbereit und der Chat ist halt auch ganz nett, aber ja, so wirklich die Community-Sachen passieren dann über Google+.
Genau. Ja, das ist auch, dann sind wir noch bei, das ist ja der letzte Punkt, kann ich ja schon mal vorgreifen. Also ein Interesse von Google ist natürlich, Leute zu Google+ zu bekommen. Aber vielleicht bleiben wir doch noch mal erstmal bei dem Punkt, den wir davor behandeln wollen, nämlich Strategie, weil da im Chat auch schon laufend Fragen kommen. Was ist die beste Strategie? Also zunächst wurde gefragt, wie reißt man am besten ein? Da steht auch bei Christian Köntops Dokument. No, am Anfang, wenn man halt eher schwache Burster hat, stellt man sich auf die Resonatoren. Muss da halt rumgehen, um den Dings, um das Portal. Und wenn man halt später schon stärkere Resonatoren hat, kann man sich auch in die Mitte stellen.
Mm. Ja, wobei ich stelle mich da meistens auch nie in die Mitte. Also meistens kann man sich ja nicht in die Mitte stellen, weil irgendwie ist da diese Realität im Weg. Meistens genau. Infolge von Bäumen, Häusern, Autos, Mauern, genau. Zäunen.
Autos sind so ein Problem. Also
Autos Vorsicht. Sind kein Problem, da kann man ja rumgehen. Oder meinst du jetzt die sich fahren, bewegen? Autos. Ach, die fahren. Ich kenne so, Häuser sind ein Problem, weil also bei meinem Handy, dieses tolle Google-Handy da, ist das GPS eine Katastrophe. Mhm. Ich drifte da irgendwie rum, also ich zünde meistens die Resonatoren, wenn ich mir denke, ich muss schnell machen, weil sonst bin ich wieder woanders. Mhm. Und ja, dann ist halt natürlich die Frage, wo setzt man die Resonatoren ein? Also man sieht ja auf seiner Karte, die XMPs, sorry. Man sieht auf seiner Karte, seinem Scanner, das Portal stehen und da drum die Resonatoren. Die haben dann auch verschiedene Farben, so leicht der Farbton ändert sich, so Richtung lila oben ist Level 8 und irgendwie Level 1 fängt unten an mit Gelb, glaube ich.
Ja, naja, es wird immer dunkler.
Gelb, Orange, Rot, lila, genau. Und da muss man gucken, wo sind eigentlich welche Resonatoren und dann kann man sich überlegen, was hat man eigentlich an Waffen im Inventar, welche möchte man benutzen jetzt und ja, das ist die beste Strategie, ist da einfach Erfahrung.
Ja, naja, also ich denke, bei Level 1 kann man einfach munter drauf losspielen.
Ja,
weil dann sammeln wir am besten Erfahrung und da soll man auch keine Angst haben, denn ein ganz interessanter Effekt ist ja, dass man auch was ausrichten kann, wenn man halt schwächer ist. Ne? Also es geht halt immer. Also eine Tat hat immer Folgen.
Und
also man kann sich da ruhig was zutrauen. Also selbst wenn man jetzt als Level 2 Spieler sieht, oh, da ist ja Level 4 Resonator drin, den kriege ich ja nie kaputt. Ja, möglicherweise ist er schon so ein bisschen angefressen, weil die Resonatoren sich über die Zeit so ein bisschen ab.
Genau, die nutzen. Verlieren 15% Energie pro Tag.
Und oder durch andere Angriffe. Und dann kann man ja schon mal schauen, also was da passiert.
Also auf jeden Fall als Anfänger muss man keine Items sammeln oder drauf aufpassen. Ja. Also wenn er die halt alle wegmacht, dann macht er die halt alle weg. Dafür gibt es ja die Punkte auch. Und also Strategie für Anfänger auf jeden Fall.
Drauf los
spielen. Fragt einfach irgendwie, ja, ihr seid Anfänger und wenn ihr in irgendwie so einer Gegend seid, wo auch öfter mal gefarmt wird, da wäre ein Berlin-Gendarmenmarkt oder wo auch viel gehackt wird, irgendwie Lustgarten, also irgendwie so Punkte, wo viele Portale sind, fragt einfach mal hochlevelige Spieler nach Portal Keys. Mhm. Die haben meistens ganz viele, die können euch da ein paar hinwerfen, dann macht da irgendwie Felder. Also ich glaube, von Level 1 auf Level 2 kommt man, indem man drei Portale einreißt, aufbaut, ein Feld baut.
Mhm. Ja, und eben Level 1 einfach nur gegnerische Portale hacken, da gibt es immer 100 Punkte.
Also genau.
10 Stück.
Hast du 1000, machst du 100 Stück, hast du es aufs Level.
Ja.
Denn davor ist die XM rausgegangen.
Ja, gut, hier kommen ja wieder welche dazu.
Ja.
Wenn du zum Portal kommst, kommen ja XM.
Genau, also einfach keine Angst haben, einfach alles machen. Das Einzige, was man als Anfänger nicht machen sollte, also auch generell, aber gerade als Anfänger nicht machen sollte, ist lange Links setzen. Einfach, wenn, also nur zu sehen, ihr könnt irgendwas linken und das ist dann lang. Dann könnt ihr halt echt viel kaputt machen, weil es gibt nicht mehr Punkte für lange Links, die verhindern halt nur sehr viel mehr, dass andere was machen. Genau.
Ganz genau. Also das ist schon so ein bisschen ein Problem. Am Anfang, bin neulich auch Opfer eines wilden Linkers geworden. Da war ich nämlich gerade dabei, mein Feld aufzubauen. Und da hat einer zwischen die beiden Portale einen riesigen langen Link dazwischen gelegt, der irgendwie völlig sinnlos ist, durch die halbe Stadt. Ich dachte, was hat denn der jetzt hier? Was soll das?
Ja, schwierig.
Ja.
Also genau, es gibt eigentlich nur zwei Punkte, die man machen kann, die man halt nicht mehr ändern kann, wenn es die eigene Fraktion gemacht hat. Das eine sind Links setzen. Man kann eigene Links nicht abreißen.
Mhm.
Und das andere sind Resonatoren setzen.
Ja.
Weil Resonatoren, da sollte man sich auf jeden Fall auch nochmal einfach bei How Not to Suck at Ingress oder einfach jemand fragen, wie setzt man die nämlich, weil da hängt es halt, je nachdem, wo man steht, ist halt die Entfernung anders und man möchte die halt schön in einem 40-Meter-Radius, also dieser Aktionsradius, den man selber hat, der ist 40
möglichst
Meter.
Möglichst weit wegstehen.
Man müsste die möglichst groß stellen, weil dann hat man die in einem, wenn man die 40 Meter weg hat, dann haben die 80 Meter Abstand dazwischen. Wenn man die aber alle auf einen Punkt setzt,
dann gibt es einen Kuschellink.
Dann kann man sich in die Mitte hinstellen und. Genau, dann kann man sich in die Mitte hinstellen und kann die ganz schnell kaputt machen.
Wenn die zusammen kuscheln und dann. Manchmal kann man nicht anders. Ich habe gestern auch ein ganz schlechtes Portal aufgemacht. Aber das ging nicht anders. Ich war halt im Bus und der Bus stand halt an der Haltestelle direkt auf dem Portal und es fehlten irgendwie 4 Resos. Ich wollte aber unbedingt dieses Portal füllen vom Bus aus, weil ich für dieses Portal 3 Links habe und ich hatte mir gedacht, wenn ich dann schick hier weiter aussteige, dann kann ich dahin verlinken. Naja.
Ja, es ist halt.
Aber es hat dann doch nicht geklappt.
Also, es gibt ja so ein paar Portale, die leben nicht lange, gerade so an so Gendarmenmarkt.
Genau, da ist dann auch.
Da ist es dann auch manchmal egal, wie man die setzt. Oder auch, wenn man jetzt in so einer Low-Level-Gegend ist, also da, wo auch die Low-Level-Spieler der anderen Partei sind, dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn man die kleiner setzt. Dann ist das Portal schneller weg und dann kann man es auch schneller wieder einnehmen.
Ja. So. Ich sehe hier, beobachte hier gerade auf der Intel-Karte einen Level 8-Spieler der Resistance, der sich da zu schaffen macht an dem grünen, an der grünen Farm.
An welcher?
In Schöneberg.
Du meinst wieder unten?
Ja, an der Stelle ist er aber nicht gut beraten, weil auf beiden Straßenseiten, an der Straße, die da links zur Hauptstraße geht, 2 L8-Spieler.
Du meinst Kataga?
Nee, ich meine Nimbatus.
Der Kataga. Habe ich hier noch gar nicht drauf. Mein Update ist noch nicht wieder schnell genug. Ja, das ist die Sache mit den Updates. Der Maha sieht schon wieder mehr als ich.
Ja, kann schon mal passieren.
Genau. Strategie. Nehmt mehr als das, was euch Niantic gibt. Zum Beispiel diese ingress.com Intel-Webseite. Da kann man schön irgendwie sehen, hat dann die Portale und hat dann so ein Ding. Es gibt da verschiedene User-Skripte, um die Darstellung zu verändern. Also man verändert nicht die Seite selber, sondern die Darstellung. Und ich glaube, das mittlerweile größte ist dieses Ingress Intel Total Conversion.
Genau, von Jonathan Atkins.
Ja, das war ursprünglich von jemand anderem. Der hat es dann aber eingestellt, weil irgendwie auch Stress von Google oder so und Niantic hat da irgendwie draufgedrückt, möchte es nicht. Und dann ist halt ein Fork von diesem Jonathan Atkins jetzt, der von allen benutzt wird. Und da hat man jetzt halt so Infos wie ein Player-Tracker. Das heißt, ich kann auf meiner Karte und Maha ist wieder im Pad, aber der hat es ja garantiert auch vor sich, sonst hätte er es ja nicht gesagt.
Ja.
Wird halt automatisch berechnet anhand der Informationen, die vom Server kommen. Also um die Karte darzustellen, muss ich ja die Information haben, welcher Fraktion gehört gerade das Portal. Und dann gibt es halt noch die Infos, wem gehört eigentlich denn so ein Resonator da drin, welche Stufe hat der. Und wenn halt neue gesetzt werden oder neue weggenommen werden, wird das auch als Info halt an den Client geschickt, also hier an den Webbrowser. Und dieses Skript baut jetzt halt aus den Infos so Linien und da kann man jetzt Spieler nachverfolgen, wo die gerade Aktionen gehabt haben. Und ja, dann kann man halt so sehen, wer wo was ist. Und
wobei ich den Sinn dieser gestrichelten Linien nicht wirklich verstehe.
Der Sinn der rosanen gestrichelten Linien?
So lila gestrichelte Linien.
Ja, das ist, nee, das ist ganz einfach. Das ist, weil ich weiß ja nicht, wo ein Spieler gerade ist. Ich kriege immer nur Informationen, dass er einen Resonator deployed hat, einen Resonator kaputt gemacht hat oder einen Link gesetzt hat.
Ah ja.
Und die kriege ich ja immer nur für die Portale und diese Linie zeigt halt an, da gab es eine Aktion, dann gab es da eine Aktion, dann gab es da eine Aktion.
Mhm.
Also wie bewegt sich der Spieler fort, kann man daran erkennen.
Mhm. Ach so, genau. Also die Laufweg, ja, hat auch gerade jemand im Chat gepostet.
Ja, also der Laufweg der Aktionen, nicht genau wo er ist, das kann man noch nicht.
Ja, ja. Ja, die Aktionen, klar. So, habt das mal
aber,
hier.
Aber all diese Infos bekommt ihr, wenn ihr spielen wollt, auch in eurer Community. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Enlightened ist, aber wir haben bei uns so ein Google Drive, da liegen ein paar Dokumente drin und da ist halt alle Informationen
zusammengeschrieben. Also wenn ihr in eine Fraktion wollt, die militärisch organisiert ist, ja, seid ihr bei der Resistance.
Das ist nicht
richtig.
Ja, das sagen die Enlightened immer, aber
das stimmt natürlich auch. Ja, aber es ist doch so, du hast es doch gerade wieder bestätigt.
Was heißt militärisch organisiert? Wenn ich mir einfach meine Informationen aufgeschrieben habe, dann kann ich auf die Idee kommen, ich kann die ja auch veröffentlichen.
Ja,
ich kann ja auch so, dass die anderen Leute das lesen und das ist doch eine tolle Gemeinschaft, ja, in der geteilt wird. Und, ja,
Sagst es ganz richtig.
Und das ist eine große Gruppe an Leuten, die zusammen sind und dann hat man diese Enlightened, die die Level-Taktik haben, dass sie ein Großer schnappt sich ein Kleiner und führt den herum und die hacken halt auf uns rum, dass wir militärisch organisiert sein, nur weil bei uns das Spielen so viel Spaß macht, dass die Leute sich auch mal hinsetzen und zum Beispiel einen Operator spielen. Also Operator ist in dem Fall eine Person, die sitzt zu Hause am Bildschirm, hat diese Karte vor sich und koordiniert halt irgendwie Gruppen von Spielern und gab halt mehrere so Punkte, Aktionen, wo es halt sehr hilfreich ist, wenn man einen Operator zu Hause hat, weil auf dem kleinen Handy kann man halt all das nicht sehen. Also das hat ja nicht mal genug Rechenpower, um irgendwie eine Berliner Karte mit irgendwie ein paar hundert Kreisen, die dargestellt werden und irgendwelchen Strichen und das alles über JavaScript, das geht ja so nicht.
Mhm. Naja, klar.
Und wir haben da einfach Spaß dran.
Ja, klar.
Und unsere Leute sind so toll, dass man auch immer wieder neue Leute macht.
Ja, die Enlightened sind auch toll. Die sind halt ein bisschen entspannter.
Ja, aber in letzter Zeit sind sie, glaube ich, sind sie eigentlich mehr Leute? Das weiß ich noch gar nicht.
Das hängt vom Ort ab. In Berlin weiß ich es gar nicht genau.
Also wir hatten am Anfang...
In Bamberg sind es mehr Enlightened als...
Also am Anfang waren es mehr Enlightened. Und wir haben es dann mit mehr Aktivität, mit den Resistance geschafft, die Überhand der Stadt zu übernehmen. Dadurch, dass wir einfach losgezogen sind, halt ein bisschen koordinierter waren. Das heißt, wir haben halt einmal eine Aktion gemacht, da haben wir die Stadt, also so mehrere quasi Gebiete aufgeteilt und dann hat gefragt, will irgendjemand so ein Gebiet machen und findet euch zusammen, dass ihr irgendwie ein Team habt. Dann sind die Teams rumgezogen und es gab halt so zwei, drei Leute, die haben halt von zu Hause aus beobachtet. Das waren halt die Leute, die nicht laufen wollten.
Mhm.
Oder in dem Fall auch einer, der sich irgendwie, der verletzt war. Genau, wir haben einen Spieler, der hatte sich beim Ingress-Spielen halt verletzt am Bein und der hat dann halt irgendwie die nächste Woche zu Hause gesessen und halt gesagt, was wo halt lang geht. Und damit haben wir halt irgendwie die Überhand der Stadt übernommen, ohne dass wir mehr waren. Ja, hauptsächlich liegt es daran, die Fraktion, die halt schwächer ist, die kann halt sehr viel mehr machen und die hat auch sehr viel mehr Ansporn. Und da ist dann halt immer ein bisschen mehr. Das ist halt schön, das balancierte Spiel aus.
Ja, klar, natürlich. Nein, am Ende sind auch die Verhaltensweisen in den beiden Fraktionen wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich. Es ist halt nur eine Frage der Außendarstellung.
Also ich habe jetzt...
Und die Enlightened-Leute finden es halt immer gut, sich darzustellen als entspannt. Und wahrscheinlich ist in Wirklichkeit da kein großer Unterschied.
Ja, also man kann Faulheit auch mit Entspanntheit umschreiben. Ja, ich gebe es zu.
Ja.
Also ich habe jetzt mal hier von diesen User-Skripten, da gibt es halt auch Leute, die haben jetzt ein User-Skript geschrieben für Guest-Player-Level. Und insgesamt jetzt so bei Berlin.
Die User-Skripte?
Da findet man auch auf dieser IITC-Seite.
Ach so, ja genau, du meinst jetzt die IITC.
Genau,
IITC-Skripte. Ich dachte, da ist jetzt noch was anderes. Ja, da
und da ist jetzt, also aktuell, zumindest dem, was jetzt gerade geladen wurde, über Berlin gibt es 1486 Resistance-Spieler und 1680 Enlightened-Spieler, also 200 mehr bei den Enlightened. Das sind jetzt allerdings, nee, stopp, das sind die Levels. Die Player sind 244 Resistance und 279 Enlightened, also da ist auch Enlightened mehr mit knapp 35. Das sind jetzt allerdings, also wir wissen natürlich nicht, wie viele Spieler es gibt. Das ist jetzt, die Daten sind daraus gezogen worden, welche Resonatoren halt überall drin stecken.
Du nimmst jetzt das Plugin Compute AP Statistics oder welches?
Nö, ich habe jetzt Guest Player Levels, aber die machen ja auch alle so, also so ein Total kriegt man ja auch überall.
Ja, das habe ich auch. Das Compute AP Statistics habe ich nicht installiert, deshalb.
Ja, also es gibt zum Beispiel sehr viel mehr Level 8 Spieler bei Enlightened als bei Resistance. Das sind 2, 4, 6, 8. Das sind allein 15 Spieler mehr. Aber das sind halt auch. Ist halt nicht die Frage, also wir wissen jetzt nicht, wie aktiv die sind oder ob das einfach nur Besucher waren. Es können ja auch irgendwelche Leute sein, die irgendwie in Berlin zu Besuch waren und irgendwie nur eine Aktion ausgeführt haben.
Ah, ich kann dich nochmal was fragen, weil du dich ja so gut auskennst, was ich nicht herausgefunden habe. Wenn du in der Faction in Com kommunizierst, da steht manchmal daneben Secure. Was hat es damit auf sich?
Das ist ganz, ganz einfach. Wenn du den Com offen hast und jetzt in dem Faction-Chat was postest, dann steht es einfach nur mal da. Wenn du jetzt aber in den allgemeinen Chat umwandelst, siehst du dort auch den Faction-Chat, aber dann steht da mal Secure vor.
Ah,
verstehe. Das heißt, dass du im Faction-Chat...
verstehe. Ja, schon klar.
Das ist halt dafür, dass du nicht aus Versehen an alle antwortest.
Ja.
Früher war das sinnvoll, aber mittlerweile liest es ja niemand mehr.
Ja.
So, ja, wenn ich mir jetzt mal Berlin angucke, also man kann die Teilung der Stadt noch ganz klar erkennen. Westen ist grün, Osten ist blau mit ein paar Änderungen.
Oh ja, das ist auch sehr eindrucksvoll, dass der Osten so resistance-lastig ist.
Ja, also, hier ganz draußen, es sind halt nur ein paar Spieler.
Naja, stimmt nicht ganz. Es ist nicht wirklich der Osten.
Ja, hier nach Neukölln ist blau und Treptow ist grün. Ist halt ein bisschen durcheinander.
Ja.
Aber es gibt sehr starke Enlightened-Spieler, die einfach aus der Ecke Steglitz-Zehlendorf kommen. Zumindest war das früher so, es ändert sich halt ein bisschen. Und in der Mitte ist einfach irgendwie umkämpft. Also in der Mitte ist ja auch da, wo die Leute immer so unterwegs sind.
Ja, klar, klar. Ja, ja.
Also wir haben halt... wo wird denn eigentlich in Berlin so Ingress gespielt? Also natürlich wird es überall gespielt, aber es sind so, Breitscheidplatz ist so ein Punkt, da sind recht viele Portale. Die Siegessäule ist voll von Portalen. Das sind irgendwie 25 Stück oder noch mehr. Potsdamer Platz gibt es auch ein paar viele. Jetzt um die Topografie des Terrors sind jetzt echt neue gekommen. Und dann gibt es so klassische Laufwege. Also man läuft ja ewig viel beim Spiel. Also ist ganz normal, dass man irgendwie 10 Kilometer am Tag läuft.
Ja. Bei dem Ingress-Spiel da am 21.04. habe ich für Ingress alleine ungefähr 20 Kilometer abgelaufen und am ganzen Tag, weil ich dann noch am Ende Chaos Computer Club war, 23 Kilometer. Das ist schon heftig.
Ja, schick. Ja, also es gibt dann halt so, also gerade in der Berliner Innenstadt, die Berliner Innenstadt ist total toll, da kann man überall rumlaufen. Es ist so klassisch, läuft man vom Potsdamer Platz, dann kann man entweder die nördliche Route nehmen, das heißt, man läuft zum Pariser Platz, dann unter den Linden lang, da ist jetzt nicht so viel, aber ab der HU wird es dann wieder voll. Lustgarten und das die neue Nationalgalerie haben richtig viele Portale und selbst der Alexanderplatz ist überall ein bisschen verteilt. Da läuft man so rum. Gendarmenmarkt sind irgendwie über 10 Portale auf einem kleinen Fleck, da kann man immer schöne Farben bauen. Und vom Gendarmenmarkt raus, also der untere Weg ist dann halt, man geht runter die Friedrichstraße, Checkpoint Charlie, gibt es ein paar Portale und Topographie des Terrors auf dem Weg zum Potsdamer Platz dann wieder. Checkpoint Charlie ist ein sehr beliebter Punkt, auch wenn es da nur 5 Portale gibt. Aber wie gesagt, wir haben ja im Winter gespielt und am Checkpoint Charlie zwischen diesen 5 Portalen ist der McDonald's. Da ist warm. Also das war immer so ganz klassisch, wenn man vom Gendarmenmarkt irgendwo anders hingelaufen ist zum Potsdamer Platz. Man hat Pause am Checkpoint Charlie gemacht, im McDonald's und sich aufgewärmt.
Weil das dann nicht so einfach ist. In der Mauerstraße sind halt sehr hohe Häuser. Die Mauerstraße ist sehr schmal. Da hast du ungeheure Drifts mit dem GPS. Also da
habe ich ja, aber gedacht,
ob die russische Botschaft da GPS-Verwirrung stiftet oder was. Also es ist unglaublich.
Ja, aber GPS-Drifting, es gibt eine ganz einfache Regel. Du driftest in die Richtung, die du siehst.
Naja.
Weil die Richtung, die du nicht siehst, die ist halt abgeschattet und die GPS-Signale empfängst du eventuell über Reflexionen und deshalb sind sie länger. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Leute sich durch Ingress-Spiel mit GPS beschäftigt hatten. Ich hatte es schon vorher, aber garantiert gab es viele neue.
Ja, ich habe mich vorher nicht so sehr mit GPS beschäftigt und jetzt ist das sozusagen zu meiner zweiten Natur geworden.
Naja, ach so, und was natürlich auch komisch ist, Ingress, die Position im Spiel ist nie so genau, wie dein Handy die Position hat.
Ja, ja, das stimmt.
Wenn man zum Beispiel irgendwie einen GPS-Logger im Hintergrund mitlaufen lässt, also MyTracks von Google, dieses Ding benutzen eigentlich fast alle, und dann mal zum Beispiel wechselt oder auf Google Maps guckt, wo man ist, dann hat man eine richtig genaue Position. Und wenn man dann wieder zurück zu Ingress wechselt, dann ist sie nicht mehr so genau. Ingress benutzt dazu auch noch die halt WLAN und die Cell Towers, also diese Google API. Und wir haben halt schon ganz lange den Verdacht, dass halt, also man weiß ja nicht, wie weit jetzt Niantic und Google, wie weit Google da mit drin hängt, wie weit die was sagen. Gibt immer wieder die Aussagen, Google redet da gar nicht rein. Aber es gibt halt auch den Verdacht, dass damit halt noch mehr, sehr viel mehr Daten aggregiert werden sollen. Also jetzt nicht irgendwie über deine Persönlichkeit, aber hauptsächlich über wo kann man denn überall langlaufen? Wie ist denn der Empfang da? Welche mehr WLAN-Daten, mehr Empfangsdaten? Weil die, also die Leute, die es noch nicht wissen, es gibt ja das klassische GPS. Dazu empfängt man die Daten der Satelliten, die überall hängen, über der Erde. Und die senden halt ihre ID quasi mit und Ortsinformationen, wo sie sind und eine Zeit, wann sie das Signal losgeschickt haben. Und man empfängt dann und kann dann anhand der Differenz der Signale, wann die halt ankommen, und man kann ja aus den Signalen rauslesen, wann sie losgeschickt wurden, kann man dann die Entfernung zu den Satelliten bestimmen und dann mit seiner Position. Das ist aber, GPS hat eine sehr geringe Datenrate und um alle Positionen der Satelliten über einem so zu empfangen, braucht man ungefähr eine Viertelstunde. Das heißt, wenn man so einen klassischen GPS-Empfänger, der nicht irgendwelche fancy Zusatzhilfen drin hat, anmacht, dann muss man eine Viertelstunde warten, bis man weiß, wo man ist. So ein Smartphone, das sollte natürlich alles schneller gehen. Deshalb gibt es dieses Assisted GPS. Da lädt man sich über andere Wege, zum Beispiel über den Mobilfunk, die Informationen, wo welche Satelliten sind, halt einfach vorher runter und muss dann nicht warten und kann dann sehr viel schneller anfangen. Und dann kann man natürlich auch noch komplett auf die Satelliten verzichten und nur WLANs nehmen.
Ja, Triangulation über WLANs oder auch
UTMS
geht eigentlich auch. Die Masten könnte man auch zur Triangulation benutzen.
Ja, aber WLAN haben die ja alle eingebaut.
Ja.
Und das wissen ja eigentlich auch die meisten, dass diese Street View Autos, die WLANs mitgemessen hatten, genau für den Punkt. dass man halt seine Position bestimmen kann. Und WLANs verändern sich ja auch ein bisschen und da braucht man halt immer wieder aktuelle Informationen und deshalb, sobald man irgendwie mit seinem Google-Handy, also bei Apple-Geräten ist genau das Gleiche, also mit seinem Smartphone seine Location bestimmt, tut man das ja auch, indem man einfach die aktuellen Daten von allen WLANs, die man um sich herum empfängt, also die Namen, zu Google schickt und Google sagt dann irgendwie, du bist da. Und dadurch weiß Google halt auch, und du schickst halt jetzt irgendwie die 6 umliegenden WLANs dahin und Google sagt, oh, 5 davon kenne ich und von den Stärken müsste es ungefähr passen, du bist da. Und jetzt weiß Google, da ist auch noch ein 6. WLAN jetzt. Und wenn das ein paar Mal passiert, dann weiß Google, okay, das muss da stehen. Und dadurch, dass die Leute beim Ingress-Spielen jetzt irgendwie sekündliche Updates machen von ihrer Position, kriegen die natürlich sehr viel genauere Karten. Also das ist halt auch so eine Sache, vielleicht, dass man sich überlegt, so vielleicht wurde ja Ingress, es ist auch ein Hintergedanke von Google.
Ja.
Also ohne, dass Niantic dafür was tun muss, weil die Lokalisierung macht man ja nicht über die Niantic-Software, sondern über die Google-API. Das heißt, das ganze Spiel sorgt einfach nur dafür, dass wir halt ganz oft die Lokalisierung benutzen und Google sehr viel genauere Karten darstellen kann, was im Umkehrschluss dahin zuführt, dass man sehr schneller, sehr genauer seine Position mit einem Google-Smartphone bestimmen kann.
Naja, ich denke, dass, ob das nun ein Hintergedanke ist oder einfach nur ein Interesse, weiß ich nicht, aber da, das ist, denke ich, ist für Google auf jeden Fall ein Nutzen.
Ja.
Also das nicht jetzt zu nutzen, wäre ja geradezu dumm. Also das werden sie sicherlich nutzen.
Das ist die Frage ist, ob das ein Antrieb ist, der irgendwie das Spiel finanziert oder so.
Ja. Na, es gibt natürlich noch andere Interessen von Google. Also wir hatten das vorhin schon erwähnt, G+ soll genutzt werden.
Ja, das haben sie hauptsächlich, also
das passiert auch wirklich. Also ich kenne viele Leute, die über G+ nur Ingress machen.
Und weißt du, wie sie es geschafft haben? Dass sie die Invites über Google+ rausgegeben haben.
Mhm.
Dass du die Invites konntest halt über Google+ kriegen und Informationen haben sie über Google+ rausgegeben.
Ja.
Und wenn du die, und wenn du dadurch schon mal die Leute ziehst, dass es alles benutzen, dann ist das, war, glaube ich, die größte Schnittmenge an irgendwie einem Medium, was die Ingress-Spieler benutzen. Und das haben sie jetzt halt weiter benutzt.
Ja, leider funktioniert, ist ja Google+ so klarnamenorientiert. Das ist immer schlecht. Ich kriege immer schlecht die, die Namen der Spieler dahin, obwohl das geht. Man kann in seinem Profil ein Nickname eingeben.
Ich wollte gerade sagen, das habe ich letztens auch mal gesehen.
Nur für den Kreis der Ingress-Spieler freigeben. Aber das machen halt wenige. Ich habe es gemacht, aber
kann ich eigentlich auch mal machen, wobei mein Name ist ja jetzt nicht so weit weg von meinem Nickname.
Ja, das stimmt.
Wo kann man das einstellen?
Auf deiner Profilseite, da kannst du dir da kannst du alles Mögliche einstellen und wenn du mal guckst, da gibt es irgendwo, ist glaube ich ziemlich weit
unten. Public Profile Information wahrscheinlich.
Genau, da ist dann.
Ach ja, das finde ich schon.
Aber da kannst du halt auch noch einen Nick eingeben. Und dann kannst du eingeben, für wen der Nick sichtbar sein soll. Und dann kannst du sagen, ja, Ingress Community oder Ingress Circle.
Müssen wir jetzt auch nicht übertreiben, mal später.
Ja, aber das ist schon eine gute Idee. Aber ja. Gut, was haben wir noch für Interessen von Google? Du hast in deinem Vortrag auf dem Easter Hack ja erwähnt, da gibt es noch Fieldtrip.
Ja, Niantic Project, Niantic Software macht ja nicht nur Niantic Project und Ingress, sondern die haben auch eine zweite Software, die heißt Fieldtrip. Das ist eine Software, die kann man so unterwegs anhaben und wenn man irgendwo ist, kann man sich so angucken, so was sind denn für interessante Sachen in der Nähe. Also so, man könnte jetzt grob sagen, wie Foursquare. Allerdings, da kann man dann so sagen, zum Beispiel irgendwie Museen oder Kunstwerke oder sonst sowas, aber halt auch sowas wie Shopping kann man da angeben. Und andererseits kann man auch sagen, mich interessieren diese Sachen. Und wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und da ist irgendeine Sache in der Nähe, die mich interessiert, ohne dass ich halt mein Handy, die Software offen habe, kann die sich bemerkbar machen. Und dafür muss man ja auch wissen, was irgendwo an interessanten Sachen ist. Und diese ganzen Kunstsachen und so, die werden jetzt zum Beispiel gerade alle mit Ingress gesammelt. Dann haben wir, dann gibt es das Portal Shield Fiasko. Also Portal Shield sind auch noch Items, die kann man, kriegt man auch manchmal durchs Hacken, kann sie in Portale bauen, dann kann man die ein bisschen besser verteidigen. Und das so, was ich noch zu klären muss, es gibt Passcodes. Passcodes sind Codes, die können von einer bestimmten Menge an Leuten eingegeben werden im Spiel. Und dann kriegt man irgendwelche Boni zum Beispiel. Also es sind eigentlich immer Items und ein bisschen Punkte. Die Passcodes, die werden, die kriegt man raus, die sind zum, verschlüsselt gespeichert in den in vielen Medien, die Niantic Project postet. Also das ist so ein bisschen Kryptografie. Was auch recht viel Spaß macht, da sind dann immer Leute dabei, die hacken das und die decoden das. Also da kann man einfach Decode Ingress mal suchen und dann kommt man auch zu Communities, Blogs und sonst was alles dazu. Da gab es jetzt ein paar Passcodes, die sind, die waren in einer Reihe. Also das war so, also Passcodes kommen vielleicht so 10, 15 oder so am Tag raus, kriegt man so mit oder ein paar Mal mehr. Manche kann man dann nicht einlösen, weil irgendwelche anderen schneller waren. Also es ist unklar, wie viele Leute die einlösen können. Manchmal sind es irgendwie 1000. Es gibt auch Passcodes, die können nur ein paar Leute einlösen. Naja, und da gab es dann einmal Passcodes. Die waren mit irgendeinem, ich glaube, Mietwagenverleih in USA assoziiert oder so. Und die entsprachen, glaube ich, den License Plate Numbern oder sonst was oder irgendwas ähnliches. Auf jeden Fall waren die einfach nur eine Nummerierung aufwärts irgendwie, also nicht jede, aber man konnte da einfach sehr leicht die Brute forcen. Und dann gab es ein paar Leute, die haben dann halt irgendwie 1000 Passcodes über Nacht eingegeben. Und das sind Passcodes, die sind wahrscheinlich oder sollten verteilt werden an halt irgendwelche Businesspartner. Außerdem gibt es eine Wasserfirma, die, nicht eine Wasserfirma, eine Marke an Wasserflaschen.
Ich glaube, die heißt sogar Bottled Hint. Water.
Genau, die heißt Hint.
Passt.
Und die ist, das weiß ich nicht genau, haben mir auch nur Leute erzählt, habe ich nicht weiter nachgeforscht, die ist aufgekauft worden von Niantic oder Google. Und ja, also man kann dann ja auch Wasserflaschen verkaufen und da ist dann nicht nur Wasser drin, sondern da sind dann auch zwei Level 6 Burster drin. Das ist vielleicht ein Verkaufsargument.
Ja.
Und ja, und man oder so, man muss ja nicht unbedingt immer ein Portal in so einen Laden jetzt setzen. Das passt dann vielleicht nicht, aber man kann ja vielleicht bei allen Starbucks-Filialen irgendeinen QR-Code reinhängen oder irgendein Gerät, wo der QR-Code sich regelmäßig ändert oder NFC. Google will bestimmt auch NFC weiter betreiben. Mhm. Und darüber kann man dann auch irgendwelche Items kriegen. Das führt natürlich die Leute in die Läden, weil so ein NFC-Tag, der kann halt auch mal im Laden an der Kasse sein. Und da musst du immerhin mindestens bis zur Kasse kommen. Mhm. In der NFC, irgendwo habe ich auch gelesen, nee, irgendjemand hat gesagt, NFC soll auch eingeführt werden, zum Beispiel zum Item-Tauschen. Mhm. Dass man jetzt von Handy zu Handy Items tauschen kann.
Ja, das habe ich auch
gelesen. Das lässt dann ja auch darauf schließen, dass du von Business zu Handy Items tauschen kannst.
Mhm. Ja.
Also da, was die Zukunft bringt, ist so alles noch so.
Hast du das über das Wasser irgendwo einen Link?
Das Niantic Project Ende März. Das ist der letzte von
Kannst du das Link mal, den Link mal posten?
Dann ja. März, Shifting Alignment, das heißt irgendwie Codes oder so. The Raw, was ist das? Codes, genau. Benzpad. Wo sind wir? Strategie, Interesse von Google, Werbung für Fieldtrip. Hier Codes. Ja, da haben wir den Ingame, also unseren Ingame-Agent Clü. Clü.
Klo, hat Klo. Vorhin jemand gesagt.
Klo.
Das wäre noch schöner.
Ja. Klo. Die ja sich sonst immer mit diesem geheimnisvollen Niantic und sonst sowas, die erzählt plötzlich was über Codes und Codes und hält da so eine Wasserflasche in der Hand in dem Video. Hm. So, gibt es noch irgendwas im Chat, was Leute dazu gesagt haben? Genau, irgendwie muss ja die NFC-Funktion in den Smartphones ja mal zu etwas gut sein. Man kann sich in der Seabase jetzt, wenn man Member ist, per NFC einloggen. Das finde ich auch total klasse. Aber das ist, glaube ich, nicht unbedingt das Massennutzen dafür.
Aber man kann das schon nutzen.
Ja, es gibt nicht so viele Seabase-Member im Gegensatz zu NFC.
Ja, gut, aber im Bamberger Hackerspace zum Beispiel können wir mit NFC nicht ein- und ausschalten. Das ist auch cool. Na, das hat folgendes Problem. Überhaupt. Du kommst in einen Raum, der ist komplett dunkel, weil die Rollläden runter sind. Und du hast, der Lichtschalter ist dummerweise nicht neben der Tür, wo du reingehst. Sondern neben einer anderen Tür, durch die man nicht mehr reingehen kann. Das hat Gründe, weil da mal umgebaut worden ist. Ja, und jetzt musst du im Dunkeln durch zum Lichtschalter. Ist blöd, ne? Und wenn du halt überall in den Türrahmen so Tags hast, NFC-Tags, dann kannst du einfach dein Gerät dran halten, das Licht geht an. Das ist total praktisch.
Ja.
Du brauchst keine Leitung zu verlegen, keine Schalter anzubringen. Ne? Einfach einen Stack aufkleben und sieht aus wie so eine Briefmarke aufkleben und schon geht's.
Ja, also in der Seabase ist
richtig gut.
Lockt man. Ist ja NFC ja nur der Info an die Seabase Control App, genau. Mit der man ganz viele andere Sachen machen kann, zum Beispiel bestimmte Türen öffnen oder Lichter umschalten oder so. Man kann Punkte sammeln in der Seabase für Aktionen, zum Beispiel Mülleimer leeren und sonst sowas. Das sind Action Points, APs oder Alienführungen. Ja, der Name ist garantiert Ingress beeinflusst.
Ach so, nee.
Ja, ja. Nicht für Ingress, für die Seabase.
Dachte schon, ihr hättet euch da mit Google zusammengetan.
Nein, das nicht. Aber sie heißen trotzdem AP, also da weißt du, wo es herkommt.
Ja. Ja, gute Sache. Ja, das ist eigentlich jetzt mal wieder das Stichwort Gamification fällt. Das Interessante bei Google ist aber, dass hier eigentlich weniger Gamification stattfindet, sondern sozusagen die Umwelt wird, ja, ist eigentlich auch eine Form von Gamification, das ist eigentlich umgekehrte Gamification.
Das ist der zweite Punkt, wo die Nerds rausgehen. Also der erste Punkt, also ich sage ja immer, 2009 war das Jahr, als die Nerds den Keller verlassen hatten, da sind sie nämlich mit der Piratenpartei raus Wahlkampf gemacht.
Ja.
Das geht ja natürlich nur für ein paar und mittlerweile ist die Piratenpartei ja nicht mehr wirklich nur die Nerdpartei, sondern gibt auch genug Leute, die haben ja wieder den Rücken zugekehrt, was ich auch verstehen kann. Und jetzt haben wir wieder den nächsten Punkt, da gehen die Leute ja nicht nur raus, sondern wenn sie draußen sind, rennen sie auch noch rum.
Ja, im Übrigen, weil du das Stichwort Piratenpartei erwähnst, Christoph Puppe, der ja auch in der Piratenpartei ist, hat auch andere bekannte Ingress-Spieler. Christoph Puppe hat mal gesagt, Ingress sei das Auffangbecken für frustrierte Piraten.
Ach.
Naja, also ich bin nicht wirklich frustriert von den Piraten, aber dass man unheimlich vielen Piraten jetzt bei Ingress begegnet, ist schon auffällig.
Nur, du begegnest ja nicht so vielen Piraten da, sondern du begegnest so vielen Nerds
Piraten
da.
Piraten der ersten Stunde,
genau.
Vulgo-Nerds, genau.
Ja, das hat ja mit den Piraten eigentlich nichts zu tun, außer dass diese Technikaffinität doch da ist.
Doch, ich muss eine Sache dazu sagen. Als ich 2009 im Juni das erste Mal bei einem Piratenstammtisch war, im Breipott, habe ich da lauter mir bekannte Leute wieder getroffen, die ich aus dem Chaos Computer Club kannte. Das hat mich überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Leute, die ich da so kannte, so diese ganz starken Nerds, die halt eigentlich immer nur vorm Rechner sitzen, die man schon kaum im Chaos Computer Club findet, weil sie auch nicht so oft dahin gehen, weil man sich da ja vom Rechner wegbewegen muss, erstmal auf dem Weg, dass die dann plötzlich in der Piratenpartei waren.
Und die triffst du jetzt auf der Straße.
Jetzt habe ich mich wieder gewundert, dass diese Hardcore-Nerds, die ja nie auf die Straße gehen und sich bestenfalls dann noch zum Stammtisch der Piratenpartei geschleppt haben, jetzt plötzlich da mit Winterausstattung im Winter eben und mit Rucksack bewaffnet da plötzlich durch die Straßen bewegen und da tausende von Schritten machen. Ich habe da so einen Schrittzähler, wo ich mich auch mit anderen vernetzt habe. Da kann man sich immer nur wundern, wer da jetzt da rekordmäßig zu Fuß unterwegs ist. Also das ist schon sehr erstaunlich. Das ist wirklich eine Entwicklung, die hätte ich so nicht vorhergesehen, einfach.
Ja, da fällt mir gerade ein, habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht, die Latitude History mir angeguckt.
Ja, das ist auch immer sehr, sehr schön. Und da gibt es ja, das hatte ich vorher gar nicht so geschaut, es gibt ja auch wieder so ein weiteres Google-Überwachungsding, MyTracks auf dem Android. Und da kannst du ja hinterher, also vom 21. zum Beispiel, also das geht natürlich in Berlin besser als in Kleinstädten, dann kannst du halt hinterher in 3D sehen, wo du langgelaufen bist. Dann wandert das irgendwie so eine Minute in einer Sekunde oder so, dann da bei Google Earth entlang. Also das ist schon ziemlich krass. Also das hat mich schon sehr begeistert. Ich habe also dann, wenn ich viel unterwegs bin, auch Google Tracks an und das ist schon eindrucksvoll. Also in Dortmund macht das weniger Spaß. In den Vororten, wo ich neulich meine Mutter besucht habe, war es da kein 3D gibt. Ein 3D-Rendering und dann sieht es ein bisschen billig aus.
Ja, dann kommen wir doch vielleicht mal zu diesem Privacy-Zeug.
Genau, Privacy.
Also Privacy, ich wurde immer gefragt, weil ich gesagt habe, Ingress spielen, ja, ist es nicht, du gibst doch irgendwie deinen ganzen Datenpreis und ich sage einfach Bullshit. Weil erstens gebe ich die Daten nur dann preis, wenn ich das Spiel anmache. Da gibt es natürlich jetzt den Punkt, ich mache das natürlich auch mal zu Hause an oder sonst was. Aber ich benutze ja meinen Ort, kriegen die ja nur raus über die Google Location API. Und die Google Location API wird eh ganz oft benutzt. Also wer sein Smartphone schon benutzt und das Ding eh immer anhat und benutzt, wer irgendwie seine Tweets mal mit Location hat oder auch einfach nur den Latitude automatisch Location Update anhat oder all die anderen Sachen macht, der gibt halt eigentlich nicht mehr von sich preis, außer dann, wenn er spielt, halt sehr viel genauer, wo er langläuft. Das sind halt, halt sehr viel genauere Wege dann. Dann, was natürlich jetzt auch andere gesagt haben, was auch stimmt, man gibt es aber auch sehr viel über sein Verhalten preis. Zum Beispiel, um welche Uhrzeit spielt man Ingress eigentlich? Wenn es die Leute machen, man kann dann, wenn man sich halt die Daten grabt und guckt, kann man halt so Patterns, also Muster erkennen. Wie irgendjemand, wo ganz klar ist, dann steht er auf, da schläft er immer tagsüber, also der ist werktätig, da wohnt er, da arbeitet er. Und er arbeitet irgendwie 8 Stunden und hat da Mittagspause, weil in der Mittagspause rennt er immer mal seine 3, 5 Lieblingsportale ab. Und mit der Zeit kann man da halt auch solche Sachen alle.
Ja gut, aber Google wusste schon vorher, wo ich wohne und arbeite. Da habe ich nie was eingegeben.
Ja, aber ich weiß jetzt
bei
auch.
Bei Latitude kannst du es halt, ja, okay.
Bei also Latitude, das ist halt der Punkt, es ist nicht mehr nur bei Google die anonymisierte Daten, die Google halt benutzt, um seine große Genauigkeit halt quasi zu erstellen. Sondern jeder kann ja zumindest zu deinem Nick das sehen. Und die Verbindung Nick zu echtem Spielernamen, die geht ganz schnell, weil, also die geht nicht durchs Spiel, aber wir haben Google ja gesagt, Plus. Das ist ein Teamspiel und
Google Plus.
Also jeder, der das Spiel,
jeder, der das Spiel
richtig spielt, also vernünftig mit dem Team oder so, da ist natürlich bekannt, wer der ist. Und ja, man macht halt irgendwie, gibt halt sehr viele Infos, kann man theoretisch, wenn man die Daten sammelt und aufbereitet, da rausziehen.
Ja,
und
klar.
Es gibt Leute, die sammeln die Daten.
Ja.
Zwar nicht unbedingt dafür, also noch sind es die guten Leute, die Daten sammeln. Also gut heißt, das sind jetzt irgendwie ein paar Spieler, die ich dann auch so vielleicht kenne. Ich weiß nicht, ob es nur gute Leute sind.
Naja, aber wobei ich es auch wieder jetzt bei aller Sympathie für Privacy, ich finde es besser, wenn alle möglichen Leute diese Daten sammeln können, wenn es so ein bisschen Open Data ist, als wenn die Daten nur bei Google landen. Und wenn ich zum Beispiel mein Android, wenn ich Location-Based Services nutze auf dem Android und nicht irgendwie Ingress spiele, dann kriegt Google ja trotzdem meine Locations mit. Die kriegen die wahrscheinlich sogar mit, wenn ich keine Location-based Services nutze. Weil natürlich, ja, über Triangulation, Einbuchung bei welchen Funkmasten und so.
Das kriegt der Google nicht.
Ja gut, das kriegt Google nicht, das stimmt.
Obwohl, warte mal,
ja, Moment, da bin ich mir sicher. Bei Android?
Bei Android weiß ich es, bei Apple wissen wir es ja.
Bei Apple wissen wir, dass Apple das bekommt, ja. Aber Android wäre ich jetzt auch, ja.
Ja, also Google bekommt die dann, aber also man muss halt immer gucken, wer hat das und wer möchte damit was machen. Also ich sage dazu immer, ja, natürlich ist es doof, dass, was heißt doof, Google hat halt Daten über dich, aber Googles quasi so Intellectual Property, wenn man es jetzt mal so nennen könnte oder so, sind seine Datenbestände, ja. Und dass seine Services benutzt werden. Und wenn die sich jetzt irgendwie einen riesen Datengau machen oder so und dann plötzlich die Leute aufhören, die Google-Services zu benutzen, also es ist ja ein Dienstleister,
ja,
dann bricht das total weg. Die ja, produzieren klar, ja nichts.
Muss ich, das ist ja der
deshalb Punkt. Glaube ich, dass deshalb meine Daten bei Google sicherer sind.
Verhalten. Sicherer genau. Als bei Facebook auf jeden Fall.
Also ja, auf
Facebook,
jeden Fall.
Facebooks, also Teil von, oder der Hauptzweck oder Business-Strategie oder bei Facebook ist halt, sind halt die Daten zu verkaufen, also mal Werbung anzubieten. Und bei Google ist halt ein Teil des Business-Konzepts eben auch das Wohlverhalten, denn wenn die Leute wegfallen und sagen, nö, jetzt nicht mehr, dann haben sie einen Nachteil.
Mhm.
Also von daher, und das ist halt immer der Punkt. Im Vergleich vertraue ich Google, natürlich vertraue ich Google nicht endlos, aber ist es besser, Google zu vertrauen oder dem Staat? Man sagen, ja, dem Staat zu vertrauen ist besser, kann ich demokratisch kontrollieren. Ja, wir wissen aber, dass es ganz schwierig ist, dass deshalb auch ganz gut ist, dass es gewisse Grundrechte gibt gegenüber dem Staat, weil no, letztlich gibt es da immer auch bei den Politikern den Wunsch, da durchzugreifen und alles abzuhören.
Ja, also und die Vergangenheit Google, hat uns gelehrt, so Firmen, die können auch mal doofe Dinge mit deinen Daten machen.
Genau.
Aber
genau.
Wirklich Menschen in der Menge umbringen, das haben bisher nur die Staaten gemacht.
Ja, ja, ja. Aber Google, wenn Google fängt den Nutzern zu schaden, dann haben die sofort auch ein derartiges Problem, dass, ja, wie gesagt, trotzdem ist natürlich Google, ich muss vorsichtig sein, also jetzt diese Verteidigung von Google ist schwierig. Also,
ja, es ist, man kommt da schon wieder in die Richtung Post-Privacy. Also nicht, dass wir, das geht es glaube ich zu weit, wenn wir es groß auslegen, aber also die kurze, also eine kleine Idee davon ist ja, so bestimmte Daten, die sind halt einfach irgendwie nicht mehr privat, wenn wir jetzt halt rumlaufen, unsere Location-Daten. Mhm. Und dann sorge ich halt eben nicht dafür, dass ich irgendwie diese Daten, die fallen trotzdem an, weil ich eben diese Services benutzen möchte, mhm, und haue dann nicht irgendwie drauf auf Leute, die diese Daten eventuell irgendwo anbieten und versuche es irgendwie nur klein zu halten, also mit viel Macht und Druck und so, sondern ich sage einfach, das ist halt, diese Daten sind Post-Privacy, mhm, damit und mit der Idee im Hinterkopf sage ich halt, das sind öffentliche Daten, die könnt ihr haben. Und dann weiß ich nämlich, wenn ich jetzt irgendwas mache, wo ich es nicht halt wissen möchte, dann sorge ich einfach dafür, dass diese Daten eben nicht anfallen. Mhm. Das ist halt ja genauso durch diese ganze Datenspeicherung so im Browser oder so, machen doch genug Leute, also dieser Privacy-Modus im Browser.
Mhm.
Wofür wird der denn benutzt? Überlegt euch mal, wofür ihr den Privacy-Modus benutzt und wann und für welche Daten und warum ihr nicht wollt, dass die Leute da nicht rankommen. Und wie war denn es eigentlich vor diesem, bevor die ganzen Browser den Privacy-Modus hatten? Mhm. Da hat man da eh nicht so drauf geachtet oder man hat das irgendwie mal gelöscht und man hat dann also, wenn wir jetzt einfach mal auf die einfachste Anwendung, kann bestimmt auch jeder nachvollziehen und hat sich ja wahrscheinlich eh jeder schon gedacht, das ist diese Sache mit dem Porn, so ganz klassisch.
Genau, P-Modus, eben Porn-Modus.
So, hat mir letztens noch gestern einer erzählt, dass er irgendwie, als er bei einer Firma auch als Schüler oder so gearbeitet hatte, irgendwie, da muss man ja auch mal vom Chef dann mal sich um den Computer kümmern oder Laptop und da gibt es halt diese Autocompletion und da sieht man Dinge drin, die sind eventuell nicht so schön.
Ja.
Und vorher war es halt so, manche Leute sind halt rangekommen. Also eben diese Person, die hat halt mitgekriegt, der Chef hat das, was eventuell auch wirklich rechtlich kritisch war. Nein, es waren keine Kinder. Weil das wäre ja nicht eventuell kritisch. Diese Person hat es halt mitgekriegt. Maha geht wieder Tauben verjagen.
Das ist wieder Tauben. Also,
gehen wir danach Frühling. Noch.
Tauben vergiften im Park.
Genau, Tauben also. Vergiften im Park oder bei Ingress spielen.
Ja.
Bei dem Chef hat jetzt halt diese eine Person das mitbekommen, aber irgendwie die meisten nicht und so. Und da kommt's halt, hängt es dann jetzt vom Glück oder von äußeren Umständen ab, wie diese Daten hingehen. Jetzt sind wir allerdings so, dass wir zum Beispiel sagen, ich benutze diesen Privacy-Modus ganz konkret für diese Sachen und damit ist das sicher. Und die anderen Sachen sind halt eben, da kann dann halt mal jemand reingucken und dann werde ich mir viel bewusster dabei. Mhm. Und das ist, sollte vielleicht auch beim Ingress so sein. Ja. Wer halt in der verheiratet ist und dann mal den Seitensprung macht, der sollte halt immer verzichten, das Ingress aufzumachen, wenn er da ist. So jetzt als, also nicht, dass ich das gutheißen soll oder so, damit muss jeder irgendwie selber klarkommen, wie er das mit der Gesellschaftsnorm und Form da hält, aber bewusster Partner, damit umgehen.
Partner mitnehmen.
Genau. Muss ja heutzutage nicht immer alles nur mit zwei Leuten ablaufen.
Ja.
Genau, einfach mal.
In Bamberg gibt es einen Ingress-Spieler, der immer mit seiner Freundin, die offenbar nicht Ingress spielt, durch die Stadt läuft. Das fällt dann irgendwann natürlich auf.
Wir hatten, was meinst du, wie das war am Anfang, war es im Januar oder Februar? Ne, Januar war es, glaube ich, noch, als jeder halt versucht hatte, an diese Invites zu kommen, die halt wirklich schwierig waren. Also da war nicht jetzt einfach wie so hier, hier einmal im Chat sagt, ich hätte gern einen und dann gibt es einen oder so. Man kommt jetzt sehr viel leichter dran. Also Leute, wenn ihr das Spiel spielen wollt, quatscht die Leute an, die das Spiel aktuell spielen. Die meisten haben Invites rumliegen. Da hatten wir ein Paar.
Ich habe keine Invites.
Du hast keine Invites mehr?
Ich habe die alle verteilt.
Aber es gab da jetzt vor ein, zwei Tagen schon wieder einen.
Hast du wieder welche? Da muss ich mal gucken.
Glaube ich zumindest. Da war ein Paar, da hat dann genau eine Hälfte hat einen Invite gehabt und die andere Hälfte hatte das Internet. Die musste halt mitlaufen zum Tethern vom Telefon. Ah. Die sind ja immer zu zweit unterwegs gewesen. Ja,
vielleicht war das da auch so, weiß ich nicht.
Da haben wir natürlich dann auch besorgt, dass wir da irgendwie das Key da in die Richtung kriegen. Ja, wo waren wir? Ach genau, Privacy und sonst sowas. Ja, genau. Also da wurde dann auch drüber geredet, auch beim Easter Hack von ein paar Leuten da so ein bisschen Gedanken, wie kann man denn Heatmaps erstellen, welche Leute sich wo aufhalten. Das sind natürlich auch wieder Daten, die dann für Google interessant wären oder für Niantic. Wenn die jetzt so eine Application vermarkten, wo dann Business-Leute ihre Shops oder so mit angeben können. Oder vielleicht sogar, vielleicht denke ich auch in zu kleinem Stil, also kommen jetzt gerade im Sinn einfach viel größer Investoren. Dass man einen Großinvestor, der irgendwie mit Milliarden um sich schmeißt, den interessiert vielleicht, wo zurzeit die, die 15- bis 26-Jährigen so ihre Abend am Abend rumrennen. Und der möchte zum Beispiel gerne wissen, in welche Richtung shiftet das denn gerade? Welcher Bezirk ist denn bald neu innen oder so?
Mhm.
Das ist ja, all solche Anwendungsfälle kann man sich ja alle denken. Da muss man vielleicht, darf man gar nicht so um zu klein denken wie die einzelne Starbucks-Filiale.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ach, da fällt mir noch ein, Story, ich habe, oder Literatur, habe ich vergessen darauf hinzuweisen. Ich habe dir ja das Buch auch empfohlen von Daniel Suarez.
Mhm.
Nämlich, wie heißt es so schön? Daemon und Freedom TM, wo ja auch solche Multiple-User-Online-Games eine Rolle spielen und Augmented Reality eine Rolle spielt.
Ja, das ist großartig. Genau. Ja, auch auf dem Easter Hack, da habe ich dann genau das, wo wir gerade bei Büchern sind. Du hast ja am Anfang nochmal geredet von der Person, die du da kennst, die, was meinte die, irgendwie Literatur? Vermittlung. Also die beste Literaturvermittlung für mich ist ja, ich mache jetzt ganz bisschen Werbung, ist dieser Tolino. Man kann natürlich auch Konkurrenzprodukte nehmen. Das ist ein E-Book-Reader mit E-Paper. Mhm. Der ist klein, leicht, kostet einen Huni. Da gibt es auch von Amazon den Kindle Paperwhite. Der Amazon kann halt keine EPUBs lesen. Der Tolino kann halt keine Amazon-Bücher lesen. Der Tolino ist ein Android 2.3, also wird der Talk garantiert nicht zum Ingress spielen. Und ist, glaube ich, auch noch nicht geroutet worden, aber das wird ja vielleicht mal. Die haben nämlich Beleuchtung und also wer noch nie einen E-Paper-Reader in der Hand hatte oder so, sollte sich die auf jeden Fall mal angucken. Und mit Beleuchtung ist das richtig toll, dann kann man auch mal abends lesen und seitdem lese ich haufenweise Bücher. Und man kann zum Beispiel unterwegs einfach mal eben anmachen, irgendwie ein, zwei Seiten lesen, ausmachen, es ist leichter als ein Buch. Ich glaube, die Dinger werden, also die müssen wir mehr unters Volk bringen, dann werden wieder mehr Leute Bücher lesen. Das ist natürlich die Frage, wie das dann mit dem Bezahlen und für die Autoren ist. Also zurzeit, ich drück's einfach mal so aus, ich bin gerade nicht der Fan davon, mir so viel Paperbacks oder so viel, wie ich damals irgendwie Echtholzbücher gekauft habe, so viele E-Books kaufe ich mir zurzeit definitiv nicht, weil ich sehe es nicht ein, den gleichen Preis dafür zu zahlen. Also ja, das ist einfach. Das muss einfach nicht sein, vor allem wenn die Alternative so einfach ist. Die heißt nämlich Internet, wobei ich mich da auch ein bisschen besser auskenne. Also ich komme schneller im Internet. Naja, also da müssen die auch einfach mal ein bisschen irgendwie mit klarkommen. Also die Musikindustrie hat das ja auch irgendwie verschlafen. Hoffentlich kriegen die es bei den Büchern auch hin. Beziehungsweise kriegen es nicht hin. Die kommen da ein bisschen schneller auf Trab, dass Bücher halt auch mal ein bisschen billiger angeboten werden als so. Und die kann man dann ja auch irgendwie vielleicht Verleihmodus oder Rückgabe und mal gucken, was da alles so passiert. Ja, also guckt euch diese E-Paper-Dinger an. Das Ding heißt jetzt Tolino Shine. Gibt auch noch irgendwie einen dritten, der ein beleuchtetes Display hat. Den gibt es zum Beispiel im T-Punkt, also Telekom bei Thalia, ich glaube Weltbild oder so. Müsst ihr einfach mal gucken, könnt ihr in die Hand nehmen. Saturn Mediamarkt haben wir auch immer welche rumliegen, zumindest die in den Amazon. Genau, war nicht bei diesem einen Buch des dieses Demon von Suarez, war nicht das auch, was er kostenlos angeboten hatte? Oder war das irgendein anderes Buch von einem anderen Autor?
Das weiß ich jetzt nicht. Dann also es gab es jedenfalls, ich habe es jedenfalls bei Kindle gekauft, aber extrem rabattiert. Das kostete dann nur noch 1,99 € oder so. $1,99, also sogar noch weniger Euro. Ich wollte mir halt nur eine Leseprobe runterladen, habe es dann gleich gekauft. Also.
Okay. Ja, also die Bücher lohnen sich und also die sind von 2006 und 2010, glaube ich. Die sind recht aktuell, haben aktuelle Geschehnisse. Die Technik da drin, die erwähnt wird, ist aktuell das Internet so, wie es ist. Da wird auch gehackt und so. Und das ist, da geht es dann irgendwie einen Charakter, ist irgendwie ein Kader. Das sagt schon, und das bildet die Realität recht gut ab. Also das ist nicht wieder ein Buch, wo irgendjemand, der keine Ahnung hat, wie Computer und Internet und Nerdkultur funktioniert, da meinte, er muss irgendwie Hollywood-mäßig was machen, sondern zieht euch die beiden Bücher rein und fragt ruhig in eurem Bekanntenkreis rum. Da ich habe jetzt, nachdem ich sie gelesen habe und so, habe ich schon von mehreren Leuten gehört, ah ja, habe ich auch, ja, habe ich auch, ja, habe ich irgendwie als Bücher rumliegen und habe ich an den verliehen.
Ja. Naja, klar. Gut, also ich bin auch sehr zum E-Book-Leser geworden. Manche Sachen lesen sich auch besser.
Also, womit liest du?
Was?
Womit liest du?
Ich, die E-Books? Interessanterweise jetzt mit meinem Nexus 7.
Ah.
Also ich habe sie vorher mit meinen mit dem Kindle gelesen, aber ich habe halt den Kindle Touch, der schon ganz gut ist. Und der Vorteil ist halt, wenn ich mal ein Wort nicht kenne, ich lese ja vor allen Dingen fremdsprachige Bücher, kann ich einfach drauf tippen und dann kriege ich die Erklärung. Leider hat der keine Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, ich brauche eine extra Lampe und ich lese halt gerne im Bett zum Einschlafen und da ist halt schön, wenn man im Dunkeln lesen kann.
Ja, genau, was bei den Dingern ist, also beim sowohl beim Kindle Paperwhite als auch jetzt beim Tolino, ist es keine Hintergrundbeleuchtung, sondern eine Auflichtbeleuchtung.
Also Auflicht, wie auch immer. Also
ja, weil da liegt halt eine Schicht vor, die mit der angestrahlt wird. Mhm. Und es ändert nämlich nichts dran, dass man ihn auch noch von der Seite ganz gut sehen kann. Er spiegelt recht wenig und man kann ihn in der Sonne lesen. Mhm. Also wer,
ja, in der Sonne kann ich auch mit dem Kindle sehr gut lesen.
Aber nicht mit, dem Android, oder?
Nicht mit dem Android, da ist genau. Dann wieder Schluss. Also draußen lesen geht dann wieder nicht mit dem Android. Da, das ist auch
beim, aber dann ist ja Sonne, dann hast du ja den anderen
beim
dabei.
Ingress, ja, beim Ingress-Spielen ist das eigentlich ein großes Problem mit dem Android, habe ich neulich gemerkt.
Ja, also,
wenn es richtig sonnig ist.
Ja, das ist jetzt auch noch der Punkt Sommer, ne? Das hatten wir im Winter nie, das Problem. Ja, das
hatten wir nicht, daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Wir hatten einen Januar ohne Sonne.
Ja, ja, also im Sommer in der Sonne ist echt schlecht.
Ja, wann wird Google Glass released?
Ja, ja, aber erstmal nur in den USA.
Ja.
Also bis das hier hinkommt, dauert es noch ein Jahr. Also im nächsten Sommer dann erst. In diesem Sommer weiß ich nicht, was ich machen soll. Man wird dann wahrscheinlich lauter Leute sehen, die so ein Tuch über dem Kopf haben, um noch was zu sehen.
Ja, guck mal, es ist doch ganz einfach. Jetzt haben wir die ganzen Akkus sind billiger geworden, die extra Akkus wegen Ingress. Also die sind jetzt in den letzten paar Monaten richtig billig geworden, diese extra Akkus. Das ist wahrscheinlich mit dem großen Absatz durch Ingress. Würde mich nicht wundern, wenn demnächst bald auch nochmal hier so Folien für die Handys rauskommen, so Entspiegelungsfolien. Oder einfach mal sehr viel mehr Leute sich irgendwelche Hacks auf die Handys packen, um halt irgendwie die Display hochzujagen. Oder wenn selbst Ingress selber vielleicht ein High Contrast Mode oder irgendwie sowas.
Ja, ja.
Also
da ist noch einiges zu tun.
Die Adaption durch die Spieler ist ja echt riesig. Also nicht nur, dass mittlerweile schon ein, zwei Videos da sind, dass irgendwelche Leute Drohnen gebaut haben, womit sie spielen. In der Seabase selber sind sie auch schon am Rumbasteln, wie man denn sein Handy auf eine Drohne packen kann. Weil ja, sein GPS-Signal zu cheaten ist ja cheaten. Wenn man einfach zu sagen, wo man anders ist.
Aber mit einer Drohne ist auch ein bisschen gecheatet.
Ne, du fliegst den Scanner dahin,
ja,
wo es ist. Okay. Muss man, ja, es ist immer so ein...
ja, ich sehe das auch so. Also ich würde auch nicht GPS-Spoofing machen, weil das wirklich mogeln ist. Aber was ich zum Beispiel gut finde und was ich auch mache, ist GPS-Irrtümer nutzen. Also zum Beispiel steigst du beim Alexanderplatz in die U-Bahn, dann fängt, ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast, dann fängt, wenn du das Ingress noch anhast, dein GPS, also es geht nicht in den Modus, ich habe jetzt kein GPS-Signal, sondern es bleibt im normalen Modus.
Du hast kein GPS mehr, aber er hat nur eine Location. Das ist genau der Unterschied.
Ja. Er hat sie eigentlich nicht. Er springt hin und her über den Alexanderplatz.
Nee.
Du erreichst dann ganz viele Portale, weil er immer woanders ist.
Ja, er hat halt noch Location-Signale und die kommen dann halt von den Zelltowern und WLANs. Und da unten ist dann ja auch gerade, du hast so viel Menschen rumrennen, das heißt, du hast immer andere Wassersäcke zwischen dir und den Antennen. Weil also GPS empfängst du sehr schnell nicht mehr.
Ja.
Aber die anderen Lokalisationsmechanismen hast du ja noch.
Also es ist ein interessanter Effekt. Ich habe es jetzt mehrmals experimentell ausprobiert. Wenn du einen bestimmten Punkt überschritten hast, so ungefähr, unterhalb des Gendarmenmarks, also so zwischen Hausvogteiplatz und Möhrenstraße, ist irgendwo dazwischen, springt es um. Dann bist du plötzlich am Potsdamer Platz. Das finde ich total komisch als Effekt. Obwohl ich mich ja im Potsdamer Platz vorher in GPS nicht eingebucht habe. Aber irgendwas ist
ja,
da
mit dem WLAN. Ja, es ist halt mit diesen ganzen Sachen zum Beispiel, ich habe von, wenn ich mir Latitude Histories angucke, ich glaube beim letzten Kongress oder dem Kongress davor oder dem Camp war es so, da führt meine Tour aufs Camp, macht einen Sprung nach Paris. Was ja eigentlich nur heißt, dass Leute aus Frankreich irgendwie ihr WLAN-Equipment mitgebracht haben.
Genau, genau, ja.
Und da sammeln sie jetzt auch viele Daten, um das halt zu verbessern.
Ja, das ist ja gut. Ja, genau, das sollte man gerade verbessern. Ja.
Ja. Ja. Ist ja jetzt auch schon recht spät, oder?
Ja, wir sind eigentlich soweit, glaube ich, auch mit dem Thema durch. Also, wenn jetzt der Chat nicht noch irgendwelche ganz dringenden Fragen hat, also meine Liste ist abgearbeitet. Wir haben über Hintergrundwissen gesprochen, aber nicht so viel eigentlich gemacht. Da habe ich eigentlich gedacht, ich kann da noch mehr rausholen.
Ja, das ist auch schwierig. Da gibt es halt alle möglichen Kleinigkeiten und ganz viel. Und wo soll man anfangen? Das ist ja irgendwie... Ja.
Wir haben auch überhaupt nicht über den Code und so gesprochen. Also da wäre noch viel zu machen. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, wenn man jetzt zum Beispiel bei irgendeinem Chaos-Event was machen wollte... was über den Einführungsworkshop, den du gemacht hast, hinausgeht, da müsste man irgendwie sich auch noch mal ein bisschen mit der Software und so auseinandersetzen und all sowas.
Also ja, also vielleicht noch so ein paar Hinweise an Leute, die es noch interessiert. Also generell gibt es unter den quasi Early Adoptern in Berlin so auch im Umkreis der Seabase Mitspieler beider Fraktionen, die doch recht Android-affin sind, also auch Programmierer. Mhm. Wer irgendwie tiefer einsteigen möchte, auch dahinter oder so, der kann ja einfach mal da gucken. Es gibt, es lohnt sich auf jeden Fall bei Google Plus die Berliner Ingress-Community. Auch wer nur Interesse am Spiel hat und nicht selber spielen will oder kann oder noch kein Android hat oder sonst wo noch kein Code, kann da einfach mal joinen, die ist offen. Da gibt es auch manchmal interessante Sachen. Dann gibt es eher unregelmäßig, finden doch seltener statt, Events, fraktionsübergreifend. Die finden zurzeit in der Seabase statt oder haben in der Vergangenheit in der Seabase stattgefunden. Das ist auch immer recht cool. Gibt es irgendwie schicke Sachen? Wir haben ja durch alle möglichen anderen Sachen und auch durch diese Google-Konferenzen und so haben wir auch teilweise Kontakte zu Google, beziehungsweise zu Niantic. Also wir hatten schon die Anne Beutmüller, also eine der Niantic-Mitarbeiterinnen, war auch schon mal hier. Es gab letztens ein Hangout, was ich noch nicht geguckt habe, wo es ich weiß gar nicht, ob es Hangout gestreamt wurde oder nur die Zusammenfassung.
Also ich habe jedenfalls den Bericht gelesen. Das
reicht. Genau, ein Bericht, wo dann halt auch mit den Leuten gequatscht wurde. Also wir haben halt recht aktive Leute. Wer über das Spielen hinaus irgendwie Bock hat oder so oder auch Interesse hat oder auch einfach das jetzt nur hört, weil er irgendwie ein Journalist ist und es bis jetzt durchgehalten hat, einfach mal da gucken bei unseren Treffen oder so, die Leute, da kann man dann auch mit Leuten quatschen, die auch mal den Quellcode gesehen haben oder so. Also den dekompilierten Quellcode. Ich glaube, den Original-Quellcode hat noch niemand gesehen.
Klar.
Da waren auch so Sachen drin, da gab es auch mal im Quellcode irgendwelche Waffen, dass man sich gegenseitig angreifen kann. Da war so vielleicht die Vermutung, dass man sich gegenseitig die XM wegschießen kann, also den auf die anderen Spieler rauf, um irgendwie einen Angriff vorzubereiten, den erstmal irgendwie ihre Energie raubt.
Ja,
all solche Sachen.
Mögliche Erweiterung, klar.
Und checkt die Events aus, wenn ihr spielt, eurer Community.
Events sind schon klasse. Also ich war ja bei dem 21.04. dabei, habe ich halt viele Leute neu kennengelernt und man hatte irgendwie den ganzen Tag Spaß. Also das war schon gut. Man hat sich viel an der frischen Luft bewegt, hat viel gesehen, irgendwelche Statuen im Tiergarten. Ich meine, den Tiergarten kenne ich ja nun schon seit ewig. Aber diese ganzen Statuen hab ich mir nie angeschaut. Da geht man ja sonst einfach vorbei.
Also
und jetzt muss man dauernd irgendwie hacken und dann fällt einem schon auf, das ist ja Mozart.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja Berliner, ich bin hier aufgewachsen. Ich viel Fahrrad gefahren und auch vorher schon. Und ich habe.
Fahren hältst du nicht an und guckst
dir das nicht, aber die ganzen Straßen und so. Und also ich habe sehr wenig Neues. Ich habe auch Neues festgestellt, aber recht wenig Neues. Aber es gibt halt für sau viele Leute, also es lohnt sich, man lernt irgendwie kennen. Also ich habe ja immer meine Lieblingsfrage an Berliner. Erstmal so: wie viele Dome gibt es eigentlich in Berlin und wo stehen die? Und wer das dann noch beantwortet, kriegt den Frage. Das ist aber
mehr eine Frage an die Religionswissenschaft.
Naja, aber wo steht denn eigentlich die Berliner Kathedrale?
Na, hinter dem.
Hinter der Staatsoper.
Staatsoper, genau.
Aber die meisten Leute wissen das einfach nicht. Und man, also dass überhaupt Berlin überhaupt eine Kathedrale hat. Na gut, die jetzt Katholiken wissen das vielleicht, aber davon haben wir auch nicht so viel in der Stadt.
Ja, auch so ein Erzbischof hier oder Bischof oder irgendwas.
Ja, aber
so eine Kathedrale.
Aber sau viele Leute wissen das nicht.
Und dass der Berliner Dom kein Dom ist, ist ja auch klar, wenn du so heißt, genau.
Ja.
Halt der Wasserklaps kein Wasserklaps ist. Und so. Naja.
Ja, ja, und genau, der Hundekuchen nicht aus Hund ist.
Genau.
Aber also ich habe auch ein paar tolle Sachen kennengelernt, hatte richtig viel Spaß. Also ich glaube, eine meiner, also die zwei grandiosesten Sachen waren einmal die Operation Kolgate, das war die Resistance schlägt zurück und vertreibt die übergroß Enlightened aus der Stadt. Also Kolgate war, wir räumen einfach mal auf, wir waschen Kolgate, die Zahnpasta ist blau. Und das andere war irgendwann mal abends im Ehrenmahnmal in Treptow, als wir da, ich glaube, da war ich Level 4 oder irgendwie sowas. Also nicht abends, nachts. Nachts bei Schnee draußen und irgendwann mussten wir uns vor der Polizei verstecken, die da rumfährt, weil die schmeißt immer die Leute raus, weil die sagen, Ehrenmahnmal nachts passt nicht dazu.
Wie lange hast du eigentlich gebraucht bis Level 8?
Oh, weiß ich nicht. Drei Monate, zweieinhalb Monate, zwei oder so. Ich hab halt auch nicht immer so viel gespielt. Ja, ich habe irgendwann festgestellt, so, also bis 8, dann ist man ja auch durch. Dann
genau.
So.
Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nachdem ich jetzt Level 7 endlich erreicht habe, nach einem Monat, habe ich mir gedacht, jetzt lasse ich's mal. Also spiele ich mal weniger oft, weil bei 8 ist das Spiel ja endlich.
Naja, aber du machst anders. Du hast ja auch gespielt, aber hast du wegen AP gespielt oder weil irgendwie die anderen Sachen und Spaß?
Ja, wegen der anderen Sachen.
Genau.
APs kamen.
Und also dann ist ja egal, ob du 8 bist.
Google Event, ja gut, ist klar. Aber ich habe natürlich auch ein höheres Level haben wollen. Das ist schon, das spielt schon eine Rolle. Auch, also und ja, und jetzt habe ich gedacht, ich spiele weniger und dann habe ich aber plötzlich festgestellt, allein an dem Tag nach, also nein, in der Nacht noch, ich bin halt, dann habe ich, wollte eigentlich Mitternacht zu Hause sein, dann war ich aber kurz vor Level 8, da habe ich noch ein bisschen rumgeballert und war dann plötzlich auf Level 8 und dann musste ich ja jetzt noch wieder ein Stück nach Hause und dann hatte ich plötzlich noch 20.000 Punkte extra. Ich dachte, oh, das ging aber jetzt schnell. No? Also,
20, also wenn man mal höheres Level ist, dann fallen die Punkte, also wenn
die
man,
fallen irgendwie so
von den, wenn man Sachen kaputt macht, so. Ich habe letztens so auf dem Nachhausweg dachte ich so, nee, das geht nicht, dass da eine grüne Siebener-Farm in Spandau ist. Die habe ich eingerissen und ich glaube, das waren 60.000 Punkte oder so.
Naja, es geht dann sehr schnell.
Ja,
das Einreißen von, ja, wie gesagt, das ist...
Davon träumt man natürlich als Level-3-Spieler nur.
Ja, ja.
Es hat sich natürlich auch massiv gewandelt. Also als ich angefangen habe, da waren... also als ich Level 2 war oder so, als ich angefangen habe, da war so... Da waren die stärkeren Portale, hatten mal 6er-Resonatoren drin oder 2 oder so. Mhm. Und ich habe, glaube ich, keine 8er oder 7er-Resus gesehen.
Mhm.
Das war ja echt schick. Die Resistance hat es ja großartig geschafft, die Stärke wirklich zu... also nicht die Enlightened halt in Sicherheit zu wiegen. Also die Level-8-Spieler der Resistance, die haben ja alle nicht gesagt, dass sie 8 sind. Auch nicht der eigenen Fraktion, weil es wäre ja durchgekommen. Ich habe es irgendwann mal dann von einem rausgefunden, damit ich auch ein bisschen öfter unterwegs war, aber so, er hat auch nicht weiter gesagt. Und dann haben die, als die 7 8er hatten, hat einer aus Versehen einen 8er-Resonator gesteckt. Dann hat Mr. Stief, einer aus der Enlightened-Fraktion, der schon recht lange gut dabei ist, das hat sehr schnell erkannt. Und hat dann halt quasi so, ich glaube, er hat scherzhaft geschrieben, markiert den Tag mal in eurem Kalender, euer erster 8er-Spieler. Dann haben die Resistance-Leute sich alle getroffen, also die Großen haben noch innerhalb von irgendwie 3 Stunden an einem Samstagvormittag, glaube ich, den irgendeinen 7-Spieler auf 8 hochgehoben und haben dann irgendwie die Innenseite vom großen Stern mit irgendwie mehreren Level-8-Portalen vollgesteckt. Und es war das erste Mal, dass in Berlin wirklich, glaube ich, 8er-Portale sogar, waren es die ersten 8er-Portale oder zumindest die erste größere Menge. Und haben dann richtig schick so eine Packung Haribo-Schlümpfe unterschrieben, an die Laterne getaped und dann gibt es noch ein Bild davon vom großen Stern, wo an der Laterne mit Klebeband eine Packung Haribo Schlümpfe mit 8 Unterschriften hängt. Mhm. Und all solche Dinge, die machen halt einfach Spaß.
Ja, klar.
Solche Sachen.
Klar.
Und natürlich unvergessen, vor allem auch für mich und für mehrere Enlightened-Spieler, der Versuch der Frösche zu farmen, und zwar waren die erst wohl am an der Neuen Nationalgalerie, also Kulturforum in der Nähe vom Potsdamer Platz, sind da irgendwie vertrieben worden, sind dann rüber Richtung Gendarmenmarkt. Dabei hat, ich saß in der Seabase, hat mich halt die Info bekommen, dass sie irgendwie dahin, da sind. Bin dann hingefahren zum Gendarmenmarkt, um die halt natürlich die Farm aufzuhalten. Man will ja auch mal so ein bisschen, die muss ja auch sportlich bleiben. Und kam dann halt irgendwie da an und da standen irgendwie haufenweise deprimierte, irgendwie so 15 deprimierte Frösche rum, weil auch irgendwie vom Rand angegriffen wurde. Bin dann da so einfach auf die Gruppe zu, hab dann von denen noch ein Foto gemacht, so aus 5 Meter Entfernung, hab mich dann quasi so auf 2 Meter Entfernung daneben gestellt, bisschen in meinem Ingress rumgeguckt. Und dann haben die halt rumdiskutiert, was sie jetzt machen und haben gesagt, nee, die fahren jetzt wieder zurück. Und dann dachte ich mir so, okay, zurück, da muss ich ja mal rausfinden, wo das hingeht, damit ich es meinen Leuten sagen kann. Dann habe ich halt rausgehört, dass es zum AVK ging, zum KF geht. Und dann, genau, dann dachte ich auch so, KF, KF, was heißt das? So will ich jetzt fragen. Und dann habe ich, hat irgendjemand anders, aber, also klassische Frage in der Vorlesung, ne? Also wenn du irgendwas nicht weißt, melde dich, weil es gibt noch mindestens eine andere Person, die es nicht weiß.
Ja.
Und war ja auch da so, das hat halt zwei Frösche untereinander. Also der eine hat den anderen gefragt, was ist ein KF? Und hieß das Kulturforum. Ah, Kulturforum, okay. Da habe ich halt so einen Chat geschrieben, die wollen jetzt gleich zurück zum Kulturforum. Dann haben sie halt gesagt, wir fahren jetzt, wer fährt denn wie? Und dann haben sie halt ihre Autoplätze angeboten und dann bin ich mit von Fröschen als Level 8 Schlumpf zur neuen Farm gefahren worden. Mhm. Wir waren dann als Erste da und dann ich stand halt die ganze Zeit da, habe mit denen gequatscht und so. Die haben mich im Auto gefragt, welches Level ich bin. Habe ich gesagt, 8, welcher Name, wie ich heiße, Lasse, total super. Oh, toll, noch ein 8er-Spieler dabei. Und als dann irgendwann die Farm am Kulturforum fehlgeschlagen ist, als dann endlich alle da waren, weil irgendwie Schlümpfe um die Ecke hinter der Mauer saßen und erstmal angefangen haben, die Resus zu klauen, die sie sich tauschen wollten. Irgendwann, während sie festgestellt haben, das bringt alles nichts, wurde ich dann einem High-Level-Schlumpf, High-Level-Frosch vorgestellt mit meinem Namen. Und der hat dann gedacht, irgendwas stimmt nicht. Und da waren sie dann, da war es dann raus und da waren sie dann richtig geknickt. Da habe ich einen schönen großen Beitrag, den suche ich nochmal raus in meinem Google Plus. Den könnt ihr mich mal lesen, da habe ich einen Beitrag zugeschrieben.
Ja, wenn du den findest, können wir den verlinken.
Ja. Also das hat sehr Spaß gemacht. Da haben die halt quasi genau da, in der Berlin English Community, da haben wir, das hat wirklich sehr Spaß gemacht. So kann man auch Spaß haben beim Spielen. Ich habe nicht einmal, glaube ich, meinen English zwischendurch aufgemacht. Ich hatte Angst, dass die sehen, welcher Fraktion ich angehöre. Wo sind wir denn? Interessen von Google? Ganz da unten, oder?
Naja. Können wir noch einen Punkt Anekdoten.
Ja, ich werfe es einfach mal kurz nur den Link rein.
Hier wir unten. Nennen es Anekdoten.
Genau, da ganz unten der Links.
Ja.
Hat jetzt eigentlich irgendjemand im Stream noch Fragen, sonst was? Nee.
Guck mal nach. Ich habe nämlich jetzt auch noch diese Anekdote mit dem Schnell, mit dem Speedrun von 1 auf 8 in 28 Stunden.
Von dem...
das werde ich auch mal gerade hier rein tun.
Okay. Ich glaube, der erste Speedrun war eine Woche. Das war in irgendwo, in osteuropäischen Staat, wo ein recht erfolgreich, ich glaube, ein Resistance-Spieler war es, oder ein Leitend, weiß gerade nicht, der war recht erfolgreich, hat da recht viel gemacht und wurde dann angeschwärzt von den Gegenspielern bei Niantic, und zwar mit der hat gecheatet, der war unfreundlich, der hat beleidigt, der ist irgendwie, der nervt und sonst sowas. Also mit irgendwelchen, wurde halt dann irgendwie rumgelogen. Also es hat auch niemand danach auf die Story halt dann gesagt, ey, das war wirklich so. Und der wurde sein Account gesperrt wegen Fehlverhalten, also menschlichen, sozialen Fehlverhalten. Und der hat sich einfach dachte, nee, da da geht er jetzt gar nicht drauf ein. Jetzt versucht er gar nicht jetzt irgendwie gegenzuwirken. Das sind halt einfach mal, also mit den Leuten will dann auch nichts mehr zu tun haben, die halt wirklich sozial und menschlich sich auf sowas niederlassen. Und hat einen neuen Account angelegt und irgendwie mit ein paar Helfern, glaube ich, innerhalb von einer Woche hochgelevelt. Mhm. Und in 28 Stunden war jetzt wann? Ist doch nicht lange her, oder?
Nicht lange her, nee. Da ist der Link jetzt ja drin, du brauchst ja nur drauf zu klicken.
Ah, das ist, achso, der andere.
Irgendwas ist jetzt in
München?
In meinem Pad kann ich nicht mehr draufklicken. Ganz seltsam. Naja. Und was war das andere noch, was du da reingepostet hast?
Das war meins.
Achso, das war dein Spielbericht.
Das, genau, mein Bericht. Wie kann man sich halt selber eine Farm versauen, wenn man einen High-Level-Spieler der Gegner mit hinnimmt?
Ja, das ist eben das, was ich sagte, dass das ist eben so bei den enlightened Leuten alles so ein bisschen lockerer abläuft.
Ja, aber... Also,
Ja, es bestätigt.
Es gibt aber halt auch wieder, kommt halt drauf an, wie man spielt. Also das ist halt das, was mir auch wirklich Spaß macht. Also ich hätte zum Beispiel, wenn sie mich gefragt hätten, zu welcher Seite ich gehöre, ich hätte da nie gelogen. Ich hatte es halt auch zum Beispiel einmal, wo ich irgendwie auch Leute getroffen hatte, irgendwie auf dem Gendarmenmarkt war es irgendwie, und die hatte gefragt, welche Level sind sie denn Gegner, und die hatte halt, der eine war halt irgendwie ein Anfänger und der zweite war halt irgendwie sein Sith Lord, der ihn hochgelevelt hat, hat aber auch einfach mir gegenüber gesagt, er ist auch ein Anfänger. Okay, das hatte er dann danach, hat es auch aufgelöst, weil er meinte, er wusste jetzt nicht, wie ich reagiere oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es genug Spieler gibt, die halt auch das so als in Ordnung finden, also zum Spiel gehören, dass man halt den Gegner anlügt. Das sind dann halt wieder die verschiedenen Ideale, die dann da aufeinanderprallen. Also was ist Spiel, was ist Ernst, wie weit geht's? Oder wir haben es ganz stark an den Seabase-Portalen. Wir haben an der Seabase zwei Portale, und es kam so die Idee auf, also auch fraktionsübergreifend, man könnte ja eigentlich eins blau, eins grün machen. Und ist total cool, und es können auch irgendwie High-Level-Portale sein. Mhm. Und haben dann gesagt, ja, ist okay, machen wir so, lassen wir dann so. Aber das sind halt irgendwie die Absprachen, die halt irgendwie nicht gehen. Weil irgendwelche Leute verschießen es dann, machen es kaputt. Ist okay, das sind dann halt, ob die jetzt Spielverderber sind oder nicht, die dann aber sagen, ja, ich muss doch, das ist doch Spielprinzip und was soll denn das? Und die dann einen aber auch anmaulen, was denn das, was für eine Scheiße ist, Absprachen zu treffen, und dann kommen halt...
Ich meine, alles ist doch erlaubt. Also das
ja,
ist
immer, aber alles ist erlaubt, und auch wenn alles erlaubt ist, kann man ja um irgendwie so im Sinne des Sportsgeistes auch irgendwie überlegen und handeln und zum Beispiel respektieren, dass wenn es Leute gibt, die sich dort irgendwie absprechen, und es gab dann halt echt Spieler, die sind dann halt, haben gesagt, nee, sie machen es jetzt absichtlich kaputt, weil wir die Absprache getroffen haben, machen die es nur kaputt, weil sie, weil wir uns irgendwie absprechen und das Absprachen nicht gehen. Wir hatten in der Vergangenheit so, dass wir, es gab halt quasi auch diese Absprache, das war jetzt kein Vertrag mit Siegeln, dass wir so diese Innenstadt da so Lustgarten und so für Low Level lassen und Holocaust-Mahnmal. Und dann gab es jetzt auch in der Vergangenheit, gerade als es bei Seabase rumging, gab es Diskussionen auch im Chat, auch von High-Level-Spielern, die dann sagten so, nee, es gab nie Absprachen, und Absprachen sind total böse, und was soll denn das? Und also die wirklich dann aggressiv dagegen gearbeitet hatten.
Ja, ich erinnere mich.
So, dass es halt, Absprachen gehen nicht und das darf nicht sein, und dass ich irgendwie scheiße bin, wenn ich sowas fordere, und dass ich ihn, also ich greife diese Spieler an, ich greife sie in ihrer Freiheit an, spielen zu wollen, wie sie können, wenn ich Absprachen treffe. Mhm. Jetzt habe ich ein sehr schönes Beispiel, dass es halt eben, dass ich nicht so ein asozialer Arsch bin, der irgendwie anderen Leuten vorschreibt, wie sie spielen sollen. Die Leute können sich einfach mal den Ingress Report von, ich glaube, vorletzter Woche angucken. Nee, letzte Woche, genau. der knapp eine Woche draußen ist, da wird sogar von einer Absprache in, ich glaube, Australien, die wird da sogar weltweit erwähnt. Also das geht und das ist, und Absprachen sind nichts Böses, liebe Leute. Ich finde es richtig scheiße, wenn die dann halt wirklich ausfallend gegen mich werden. Also ich hatte es bei einer Person so, dass wir waren in der Seabase, haben festgestellt, beide Portale sind blau. Also ich und Sven Ola. Sven Ola ist ein Level 8 Enlightened-Spieler. Dann haben wir gedacht, das ist irgendwie doof. Und dann dachte ich, geht das mal raus. Und dachte ich, oh, ich komme mit, dann kann ich mal das vielleicht nochmal vorher kurz hacken oder sonst sowas. Und stand dann neben ihm, habe ihm zugeguckt, wie er es kaputt gemacht hat. Weil ich auch dafür bin, dass das soll halt Enlightened werden. Und Sven Ola hat halt auch das wieder kaputt gemacht. Das zweite Portal, um es halt wieder grün zu machen. Und dann kam halt irgendwie ein Resistance-Spieler vorbei und der sagte dann so, warum stehen wir denn hier? Ja, wir machen das Portal kaputt. Ja, weil es halt wieder beides blau war und es halt nicht schön, das eine grün und dann irgendwie, ja, nee, was soll denn das? Und dann kam gleich eine feindliche Haltung, auch in der Sprache. Und ich hatte dann gesagt, nee, ich finde es einfach nicht gut. Ich möchte, dass es irgendwie bei mir ist und so schön und so absprachen, da kann man irgendwie halten und es ist irgendwie kollegial. Und dann wurde ich gleich beschimpft. Und auch wie scheiße ich am Samstag gespielt hätte, das war nach dem Samstag, wo dieses Ding ist, dass wir ja nur nur gestört hätten und alles kaputt gemacht hatten und wie kacke das war. Und ich habe dann so auf neutral, ey, wieso denn, es ist, wieso bist du denn jetzt irgendwie so sauer und so und bläh, bläh, wam, wam, wam draufgehauen. Also wirklich aggressiv, auch per Sprache. Mhm. Ich wäre ja Resistance-Spieler. Ich habe es halt nicht gesagt. Also ich war sofort, weil ich mit draußen war und gesagt hatte, das zweite Portal soll gefälligst gerne grün sein, damit es wieder gleichmäßig ist, bin ich als Gegner, der bekämpft werden muss, als Enlightened eingestuft worden. Und das sind halt wieder verschiedene Spielertypen.
Ja, klar. Ja, das ist natürlich ganz schlecht. Naja, gut, kommt halt vor. Also spielen ist halt auch nicht so jedermanns Sache. Also manche nehmen das eben dann tatsächlich zu ernst.
Aber im Allgemeinen macht es einfach Spaß. Ja, also wer es zu ernst nimmt, der wird dann durch sowas eventuell auch frustriert und macht dann irgendwie Stress und kriegt Stress und ja, macht aber immer Spaß. Und man muss einfach mal gucken. Ich bin auch mal quasi mehr oder weniger Zufall auf ein großes Farm-Event der Frösche gestoßen, als sie noch nicht wieder die Überhand in Berlin hatten am Kulturforum. Und ich bin dann, hab das angeguckt, bin mitgelaufen und so und ich habe die halt nicht gestört. Ich habe die erst farmen lassen und danach habe angefangen, es kaputt zu machen und habe dann irgendwie nur in der Mitte so kaputt gemacht, die außen stehen gelassen, um Felder halt wegzukriegen, um die AP zu kriegen und wurde dann von einem Resistance-Spieler angemeckert, warum ich denn das überhaupt, was in der ganze Scheiß soll, dass ich die habe farmen lassen und warum ich die ganzen Sachen habe stehen lassen und nicht alles kaputt gemacht hat. Das muss doch weg, ist doch grün.
Ja. Naja gut, also wir brauchen uns nicht darüber zu echauffieren, dass andere Leute halt anders spielen. Kommt halt vor. Und hier verweist noch jemand auf ein größtes Feld durch Softwarefehler. Das klingt ja auch interessant. Kommt dann auch noch mit rein.
Okay. Ich
hab leider hier so ein Problem mit dem...
Also größtes Feld heißt jetzt in dem Sinne die Controlled Mind Units.
Ja.
Die ja irgendwie, also die Mind Units werden errechnet daraus, dass Niantic irgendwie so eine statistische Verteilung hat, wo wie viele Bewohner sind. Und dann wird halt geguckt, wie viel Fläche liegt unter dem Feld und das wird halt miteinander verrechnet. Das heißt, es ist eigentlich vollkommen egal, ob du in Berlin ein kleines, wenn du zwei gleich große Felder machst, das eine über irgendwie Hochhäuser, wo irgendwie haufenweise Menschen drin wohnen und das andere über über den neuen See im Tiergarten, dann haben die gleich viele Mind Units.
Ja.
Aber also auf kleinen Ebenen, aber trotzdem ist es statistisch passt schon so, also
im Großen und Ganzen
die großen Felder, die halt immer richtig viel machen, war also Ägypten war halt hübsch, aber in Asien die paar Felder, die sie da aufgebaut haben, die sieht man wirklich in Spikes, wenn man sich den Verlauf der Control anguckt. Was machst du eigentlich alles? Ach, du schreibst nur ein Pad.
Ja, ich schreibe ein Pad, aber es geht gerade irgendwie nicht. Das Pad zickt komischerweise rum.
Ach.
Ist auch ein Softwarefehler. Naja, gut, wir können ja langsam zum Ende kommen. Genau, wir sind ja schließlich schon 3 Stunden dabei.
Lass uns mal zum Ende kommen, zumindest, dass wir den Podcast abschließen.
Genau.
Die Leute wollen ja auch wissen, was drin vorkommt. Wenn da noch irgendjemand im Chat was wissen will, können wir ja im Stream trotzdem noch weiter quatschen.
Genau, das können wir auf jeden Fall tun. Ja, dann herzlichen Dank, also auch an die Leute, die im Chat mitgearbeitet haben. Und wer noch ein bisschen was ergänzen will im Pad, ist auch nicht schlecht. Ja, im Pad mitgeschrieben haben, dafür wollte ich mich bedanken. Ja. Und danke an Lasse.
Ja, und auch vielen Dank an Maha für die Gastfreundschaft hier. Und auch vor allem danke an alle Spieler da draußen, die seit, wir haben jetzt Mai, ne? Seit den 4 Monaten, wo ich dabei bin, was richtig Tolles geleistet haben.
Ja, naja, die Neuen vielleicht auch.
Ja, also an alle. Also in den 4 Monaten natürlich auch die Neuen leisten natürlich auch klasse Arbeit und die Alten. Also alles, was ich in der Zeit erlebt habe und auch zukünftig noch erleben will. Also auch wenn die letzten paar Minuten jetzt nicht so positiv waren, aber im Allgemeinen ist es eigentlich, macht es nur Spaß und Leute, fangt an zu spielen und bewegt euch.
Ja, man bewegt sich. Das ist schon mal, allein das ist schon mal viel wert. Ja, also bis dann. Tschüss.
Tschüss.